Liebe Freunde, herzlich willkommen. Es ist der 12.02.2026 und wir feiern wieder ein kleines Jubiläum, Folge 190. Herzlich willkommen, hier ist der Podcast Musikgeschichte und bei mir natürlich nicht nur über unser Gast, über den wir gleich sprechen, den ich euch gleich vorstelle, sondern mein guter alter Freund hier in der Winnetou-Höhle, der Jens.
Tag.
Gut, okay. Das ist sehr. Jens ist heute sehr gesprächig. Also, liebe Freunde, wir haben Folge 190 und wie ihr es kennt, in unseren runden Folgen, also in den Nuller-Folgen, haben wir immer einen Gast zu Gast sozusagen. Ein Gast ist da. Ne? Und heute, weite Anreise, ne? Aus Merseburg. Wir sprechen über einen jungen Mann, der sich dann gleich selber noch vorstellt. Ich habe nämlich heute dasselbe gemacht wie der Jens immer.
Warst du schon mal in Merseburg?
Ich war schon mal in Merseburg.
Ich habe es noch nicht geschafft.
Ich habe nämlich den.
Ist Merseburg eine andere Straße der Romanik? Ja,
der Gast nickt.
Es wird genickt. Genau.
Gut. Ich habe das nämlich mal so gemacht, wie der Jens das gemacht hat. Ich habe nämlich unseren Gast gestalkt.
Das Schöne ist, ich kriege jetzt Lizenzgebühren. Ich habe meinem lieben Gegenüber eine gewisse Arbeitsweise jetzt angedient, wo er auch ein bisschen was lernen darf.
Schöne ist an unserem Gast, es war nicht so schwer, weil es gibt nämlich über unseren Gast einen Wikipedia-Eintrag.
Ja? Den er selber geschrieben hat, das klären wir dann noch ab.
Nee, das klären wir noch. Geboren am 9. Oktober 1986 in Merseburg. Genau.
Und das heißt, dass er dieses Jahr ganz schön jung wird wieder.
Ja, genau. Und dieser 9. Oktober, den merken wir uns, der spielt heute nochmal eine Rolle. Er ist Musiker, Influencer und Fitnesstrainer. Er wurde bekannt durch die Teilnahme an der Sat.1-Show All Together Now. Hast du die Show geguckt?
Nee. Nee. Du weißt, alles mit Fitness.
Shame on you.
Ja, ne?
2006 startet der Musikkarriere mit der Metalcore-Band Nesaya aus Naumburg. Und damit kommen wir heute zu dem Punkt. Also für alle älteren Zuhörer, also heute gibt es Musik zu hören, die habt ihr wahrscheinlich so in dieser Art und Weise noch nie gehört. Das ist aber auch der Vorteil von dem, wenn wir hier Gäste haben aus verschiedenen Bereichen. Also wir gehen heute in eine Musikrichtung, die bei uns hier im Podcast in über 200 Folgen noch keine Daseinsberechtigung hatte sozusagen. Aber es ist halt, irgendwann ist es mal schön, da auch drüber zu sprechen.
Nee, also wir sind ja ganz frei von irgendwelchen Vorurteilen. Wir nehmen jedwedige Musik mit.
Und zum Thema Metalcore, das ist ein Musikgenre, das vorwiegend auf Elemente aus Extreme Metal und Hardcore Punk zurückgreift. Er nickt, siehst du, ich habe super recherchiert. Bedeutende Bands der modernen Metalcore sind zum Beispiel Heaven Shall Burn, Darkest Hour und Unearth. Ist das so?
Erste ja, aber die anderen beiden nicht mehr.
Okay. 2008 wurde er dann Mitglied der Metalcore-Band About the Legends. 2011 wechselte er zur Metalcore-Band Anisokai aus Halle. Ist das richtig?
Also es heißt Aboard the Legends.
Okay.
Also Abtreibung der Legenden.
Okay.
Deutsch. Und Anisokai.
Anisokai.
Ja.
Okay. Weil das setzt sich zusammen, nämlich aus Ani is okay. Richtig?
Korrekt.
Siehst du? Mit Anis okay, 4 Alben und Tourneen durch Europa, USA, Japan und Russland sogar. Ja, da war er unterwegs. Teilnahme an Festivals wie With Full Force, Summer Priest, Deichbrand und Rock Hearts Open Air. Also der hat schon auf großen Bühnen gestanden. Ende 2019 trennte er sich von dieser Band, um seine Solokarriere zu verfolgen. Seit 2019 ist er als Solokünstler unter dem Namen X, also Hightower groß geschrieben und davor und zurück, davor und dahinter ein kleines X unterwegs. Musikalisch experimentelle Mischung aus Metalgesang mit Hip-Hop und Trap-Beats.
Korrekt.
Mit der Band Machete Dance Club performte er im Oktober 2021 den gemeinsamen Song Cheap Model beim WDR Rockpalast. Also im Fernsehen war er schon wieder. 2022 arbeitete er als einer der 100 Juroren der ersten Staffel der Musikshow All Together Now. Da kann er uns dann vielleicht dazu noch was erzählen. Arbeitete außerdem als Synchronsprecher für die Rolle von Tomohiro Tsuboi in den Anime Gakuken Basara Samurai High School.
Langsam.
Jahr 2018. Das war, ja, er lebt Straight Edge Lifestyle, da kann er dazu noch was sagen und wohnt in Leipzig. Außerdem ist er unterwegs im Wrestling-Zirkus in Deutschland und fungiert bei vielen Shows als Ringsprecher oder als Kommentator oder er hat auch für Wrestler schon Entrance-Musik geschrieben und gesungen.
Ich dachte, er wäre irgendwann aufs Maul gehauen dir. Nee, also
nein, noch wir nicht. Wir haben uns immer gern gehört. So, und bevor wir ihn jetzt endgültig zu Wort kommen lassen, habe ich einen Song rausgesucht, dass ihr vielleicht mal so eine Info habt, um was es heute geht, beziehungsweise was unser Künstler so oder unser Gast verkörpert. Und zwar hören wir von Annie is okay. den Song Coma Blue aus dem Jahre 2018. Da warst du ja noch in der Dings da und das ist vom Album Arms, das in Deutschland sogar Platz 26 der Albumcharts erreichte. Und da hören wir jetzt kurz rein und dann sprechen wir mit unserem Gast. Habt ihr mal gehört, worum es heute geht? Und deshalb begrüßen wir recht herzlich bei uns heute hier im Podcast. Ein guter alter Kumpel, wir sehen uns so, ich sage 6-7 Mal im Jahr, sehen wir uns zu Wrestling-Shows und zwar den Dave Hunewald. Hallo Dave.
Herzlich willkommen ihr da draußen und natürlich danke euch beiden für die Einladung hier bei dem Podcast Musikgeschichte. Und wenn nicht ich, wer denn dann hat was über Musikgeschichte zu erzählen?
Genau, so ist es.
Und wenn ihr schon nicht meine Musik benutzt habt in den letzten 480 Folgen, dann wird es auch verdammt nochmal Zeit. Eine Frechheit.
Ja, es tut uns leid, aber wir sind noch nicht in die Richtung gekommen. Also viele Grüße gehen an unseren Hörer Jürgen. Ne? Also Jürgen wird jetzt für dich das Info, Jürgen ist unser Stammhörer. Also das ist ein absoluter,
Hallo Jürgen.
Ist ein absoluter Musikfreak und der kommentiert Songs. Es gibt ein Forum oder eine Webseite, die heißt hitparade.ch, über die werden wir heute noch ein paar Mal sprechen.
Also ein Schweizer.
Nee, der ist aus Schwaben, ist der. Und die Seite kommt aber aus der Schweiz und er ist dort oben mit Administrator und da sind alle Songs, die jemals erschienen sind auf der Seite drauf und dann kannst du ein Review dazu schreiben. Wie gefällt dir der Song? Wo kommt der her? Was denn alles? Und da kann der Jürgen heute auch mal ein Review zu schreiben, denn ich habe nämlich bei Dingsda, bei hitparade.ch kein Review zu Annie is okay, habe ich leider noch nichts gefunden, wurde noch nicht kommentiert. Das kann der Jürgen jetzt machen.
Schande, Jürgen, Schande.
So, Jens, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte nochmal so sagen, also für alle Hörer, die werden natürlich vielleicht mal ein bisschen nachgoogeln hier, wen wir heute hier am Start haben. Er ist ja, wie gesagt, im Fitnessbereich auch tätig. Was er nicht gemacht hat, ist Ninja Warrior. Das, also so von der Statur her, könnte ich mir vorstellen, dass da ein paar Hindernisse wären da drin oder eher nicht.
Also ehrlich gesagt, ich hatte die Anfrage bekommen, nachdem ich bei Sat.1 war, bei All Together Now und musste ich absagen, weil ich in meiner Schulter zwei Operationen drin habe. Und es damit eigentlich unmöglich ist.
Ja,
also ich wiege halt auch 105 Kilo und bin 2 Meter lang. Das ist auch ein sehr großes Hindernis. Also kleine, drahtige Menschen haben da mehr Vorteile als ich.
Also wir sind Oros, Jens.
Ja, ihr seid doch alt.
Wir sind erstens alt, ne? Und zweitens, ich habe mal hier in so einer Jump-and-Run-Halle oder so eine Bungee-Halle mal probiert.
Das Bein gebrochen?
Nein, ich fühlte mich da so ein bisschen wie Kafka hier, Verwandlung der Käfer.
Wie ist es denn damals zu dieser Sat.1-Show gekommen?
Ich wurde ganz stumpf auf Instagram angeschrieben. Also wirklich ganz, ganz stumpf. Also ich habe ja eine gewisse Reichweite bei Instagram und die haben halt für die Show Charaktere gesucht, die ein bisschen auffallen natürlich, die auch eine Reputation haben in deren Genre, in denen die sich bewegen. Und ja, hat dann geklappt. So. Also war auch ein guter Payday. Ging 2 Wochen, wurde eine ganze Staffel aufgenommen mit 6 Episoden. Und das war ziemlich cool, weil wir wurden alle, die 100 Leute wurden in einem Hotel verfrachtet. Das hieß, war eigentlich die ganze Zeit Halligalli. Das war schon echt cool. Ja, hat Spaß gemacht.
Okay, das zu dem, kommen wir mal zum Ursprung zurück. Deine Musik.
Ja.
Wie ist es denn? Es ist ja nun nicht, dass diese, das ist ja eher, ich sag mal, eine Nischenmusik. Wollen wir es mal so einordnen. Ich glaube, in Japan ist das eine sehr, 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 sehr verbreitete Musik. Also gerade, ich hab mir vorher angeguckt, gerade in Animes wird solche Musik öfters mal als Hintergrundmusik und solche Sachen mitgenommen. Wie ist es denn dazu gekommen oder wie war dein Werdegang, dass du bei dieser Musik dann gelandet bist?
Also erstmal über die Popularität von Metal-Musik. Weltweit ist Deutschland eigentlich Top 2. Also ich glaube, also das nimmt sich nicht viel. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es Deutschland 1 oder 2 ist, aber Deutschland ist schon ein ganz wichtiger Markt für Metal-Musik. Es hat ja auch einen Grund, warum solche Festivals wie Wacken in Deutschland existieren. Oder halt eben, wie du vorhin schon gesagt hattest, Summer Breeze ist auch ein sehr großes Festival in Deutschland, was nur Metal bedient. Und es gibt auch viele, viele Metal-Bands. Natürlich sind die lange nicht lange in den Albumcharts, aber die Einstiege sind immer sehr stark. Ich war selber schon mit 3 Alben in den Albumcharts platziert gewesen mit NSOK damals. Und gerade Bands, wie du vorhin schon erwähnt hast, Helven Chalburn, die sind regelmäßig auf Platz 1. Die haben auch Petro Lombardi ordentlich von hinten genommen damals.
Wie man es so ausdrückt, genau.
Ja, klar. Was ich natürlich nochmal fragen wollte, ich habe im Abi-Kreis, sage ich jetzt mal so, jemanden, der halt auch so ein bisschen Crossover gemacht hat. Musst du selber deine Stimme gewaltig verstellen oder ist das anstrengend dann bei der Sache, die du machst?
Also ist eine Frage, die du ganz oft hörst.
Ja, weil ich habe das halt so im Ohr, also derjenige, der das halt auch betrieben hat, der hat normalerweise eine ganz, ganz andere Stimme. Und dann bei der Performance selber, bei der Band, die er hat, ich weiß gar nicht, ob die noch existiert, Marrakesch Orchestra, nannte sich diese Geschichte, da war das ein ganz anderer, also was der, kann man sich nicht vorstellen.
Bevor du darauf antwortest, man muss dazu sagen, du warst ja als Shooter oder als Shouter warst du ja in der Band drin. Vielleicht, dass du über diesen Shouter erklärst, was das ist und die Frage dann von Jens mit beantwortest.
Ja, easy. Also ich mache halt Schreigesang, platt gesagt. Also ich mache halt schon andersartige Geräusche mit meinem Mund, als ich gerade tue in der Sprechstimme. Und ich glaube, Marcel kann das ja bestätigen, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich ja ein anderer Mensch als privat. Also ich bin privat eher ruhiger, bin zwar frech, vorlaut und sehr direkt als Privatmensch, aber auf der Bühne ist das schon ein ganz anderer Film. Also ich habe da schon ganz, ganz andere Personality, also eher so The Beauty im Privaten und The Beast halt auf der Bühne. Ich glaube, ja, das trifft ja, ganz gut.
Ja, halt so ähnlich wie bei mein Gegenüber hier, wenn er hier in seiner Höhle ist, in seiner Windhöhle, da fühlt er sich heimisch, da ist er auch ganz anders. Als sonst, wenn er so draußen hier haut drauf hier, ne, gib's ihm. Ne? Marcelo?
Mach ich nicht mehr.
Mach ich nicht mehr.
Aber du hast ja die Frage gestellt, die haben wir noch gar nicht beantwortet, wie ich zu der Musik gekommen bin. Also es ist halt, genau. Wir reden hier von harter Metal-Musik, also einem Subgenre von Heavy Metal, für die Leute, die jetzt mit Metalcore nichts anfangen können. Und das hat sich halt über die Jahre entwickelt, also wie du schon richtig gesagt hast, die Stilistik, die politische Einstellung und so kommt aus dem Hardcore-Punk und der Sound kommt aus dem Metal-Bereich, vorrangig so, die ersten Bands haben so viel bei Pantera geklaut in USA und in Europa eher so bei Boldflower und At the Gates, also eher so ein nordischer Metal-Sound. Und das hat sich so vermischt mit ein paar Breakdowns und auf die Fresse Tanz, das nennt sich Moshing, dann wird sich halt geprügelt, fake geprügelt, aber es ist ziemlich cool, macht viel Spaß und ist halt auch sehr ungefährlich, aber sieht halt sehr gefährlich aus, deswegen heißt es auch Violent Dancing. Und dazu halt den Soundtrack dazu, also mit viel Geschrei. Es gibt Bands, die haben nur Geschrei und nur auf die Fresse. Manche Bands haben auch schöne Clean Parts, wo im Chorus halt gesungen wird und so. Und das ist ziemlich cool und hat eine sehr, sehr hohe Energiedichte. Ähnlich wie beim Wrestling zum Beispiel ist ja auch eine sehr hohe Energiedichte bei der Performance. Und das ist das, was mich angesprochen hat als Teenager. Also ich bin relativ früh schon eingestiegen im Jahr 99, 2000, natürlich angefangen mit Sachen wie Korn und Limp Bizkit und so ein Kram, aber dann ging es schon relativ schnell in diese Metalcore-Schiene, weil das einfach damals viel fresher, viel neuer, viel, viel innovativer klang für meine Ohren und da bin ich halt auch hängen geblieben.
Okay, wir haben ja gesagt, Subgenre vom Metal, Metalcore. Wir haben ja nur wir kennen ja unsere Zuhörer, die hier sind, ne? Also wir haben das jetzt mal, wir haben dann eine Statistik, das ist so 40.
Unterstell mal den Zuhörern nicht.
Ich bin auch fast 40.
Also, nein, 40 plus. Ja, also unsere Zuschauer, also laut Statistik sind unsere Zuschauer 40.
Alt.
40 plus. Ja.
Ihr seid alt.
Zuschauer vor allen Dingen.
Zuhörer. Wenn du sagst, oder beziehungsweise, was würdest du diesen Zuhörern, die jetzt einfach mal Interesse haben, sich die ganze Sache anzuhören, was würdest du ihnen als Einstieg, dass es nicht gleich sofort knallhart auf die Fresse gibt, was würdest du denen sagen, als Einstieg wäre das Ideal sozusagen für die, dass die sich vielleicht auch mal mit der ganzen Sache, die du machst, musikalisch vielleicht befassen können, ohne dass es dann gleich Hardcore auf die Fresse gibt, sagen wir es mal so.
Also Hardcore auf die Fresse gibt es in dem Genre immer, aber es gibt natürlich Bands, die deutlich mainstreamigeren Erfolg haben als andere. Also aktuell die erfolgreichste Band, die aus Deutschland kommt und die weltweit sehr, sehr erfolgreich sind, ist Electric Callboy, die auch mal versucht hatten, beim ESC zu starten, aber dann abgelehnt worden sind, weil sie zu hart waren und dadurch einen riesen Push gekriegt haben, weil natürlich negativ Publicity ist in dem Fall sehr, sehr positiv für die ausgegangen. Und die haben sehr intelligentes Songwriting und vermischen halt Metalcore mit Ballermann-Hits. Und ich glaube, das ist deren Erfolgsgeheimnis und die touren weltweit Headline-Shows in mindestens 5.000 bis 10.000er Läden.
Electric Cowboy warst du ja schon beim Konzert, ne?
Nein, war ich nicht, aber ich kenne jemanden, der dort war und so. Hat ja immerhin auch geschafft in die Top 10, Electric Cowboy. Also die
ja, auch Singles.
Ja, ja, Singles, ja, ja.
Ich habe auch im Vorfeld gegoogelt natürlich ja, ja, nach Singles, die Genre, in meinem Genre halt ja, ja, sind, die in Deutschland Erfolg hatten. Das ja, war nur Electric Cowboy, die wollte ich jetzt nur nicht nehmen,
ja,
weil das dann zu einfach gewesen wäre und ja.
Für uns nie.
Nee, wir haben ja drüben den ganz, das heißt schon Ratefuchs hier.
So.
Ja, der ist ja dann eingedickst, wenn er das nicht. Im Übrigen nochmal für alle Nicht-Sachsen, eingedickt bedeutet in gewisser Weise eingeschnappt.
Also ich wohne in Leipzig. Okay. Ich weiß, Leipzig gehört eigentlich offiziell noch zu Sachsen.
Genau.
Aber das Wort kannte ich auch nicht.
Siehst du?
Ist er? Und,
so
und,
unterschiedlich
und so,
ist das.
So nochmal ein bisschen hier Sprachlehre. Also wie gesagt, eingedickt heißt halt im Grunde genommen verärgert, kann man auch so sagen, aber liebevoll verärgert, dass man nicht zum Ziel gekommen ist. Eingedickt.
Okay, zwei Sachen. Erstens, du hast Punk erwähnt. In diesem Sinne wollen wir viele Grüße an dieser Stelle an unseren Hörer Rummelsnuff. Also du bist immer noch gern bei uns eingeladen, kannst gern bei uns vorbeikommen.
Bist du sicher, dass er unseren Podcast
noch... Er hört uns, ja, er hört uns.
Was ich natürlich, wir haben schon wieder einige Minuten gemacht hier.
Du unterbrichst mich die ganze Zeit.
Ja, das ist ja egal. Zum Thema Mosch, was hast du gesagt, Mosch?
Moshing, Wild and Dancing.
Moshing, Wild and Dancing. Ich habe das ja früher so... Da nannte man das ja, oder vielleicht irre ich mich dann, das ist die weichere Form, Pogen.
Genau, Pogo ist sozusagen
Pogo,
die
Pogo. Dann hast du jetzt im EDM-Bereich oder so einen sogenannten Moshpit, was im Grunde genommen auch für meine Begriffe Pogen ist, ja. Und du erzählst jetzt was von Mosh irgendwo, wo es ein bisschen mehr handgreiflicher zugeht. Wobei ich für mich schwierig einzuschätzen weiß, bei einem Moshpit, jetzt bei der jungen Generation, hier DJs hier, wir machen jetzt Moshpit alle auseinander und halt den früheren Geschichten Pogen, wo man wirklich diese Linie ziehen kann, darf. Wahrscheinlich ist das egal, oder?
Das ist halt immer eine Begriffsdefinition halt, ne? Also Moshpit ist ja der Bereich vor der Bühne, wo halt getanzt wird, so platt gesagt. Moshing, Wild and Dancing ist halt eine weiterführende Sache zum Pogo halt, wo es dann halt darum geht, also da machen manche Hobby-Muay Thai-Karate, also dass man halt Kicks verteilt oder Windmühlen mit den Armen gemacht oder irgendwelche Handstände, irgendwelche Räder werden geschlagen. Also das ist schon wie Kampfsport, bloß ohne, also in manchen Genres, Subgenres, es gibt schon Kontakt, aber man versucht die anderen nicht zu treffen dabei. Und wenn einer hinfällt, ist es erst, was gemacht wird, den hochzuhelfen.
Ja, und dann gibt es ja auch diese Unart, wie auch immer das, der Künstler selber in diesem Moshpit drinsteht, aber ist wahrscheinlich bei euch in eurem Genre nicht so.
Ach nee, das geht halt. Ne? Es gibt ja verschiedene Dinge halt. Ne? Es gibt ja den Circle Pit, den haben ja Anthrax damals etabliert. Das ist ja, wo die Leute im Kreis rennen.
Das ist Jens, sein Liebling, also Schlagerstrudel.
Schlagerstrudel, ja. Ja, aber das Ding ist halt, das kommt alles aus dem Metal- oder Hardcore- und Metalcore-Bereich und hat sich halt so flächendeckend in alle Genres mittlerweile verteilt. So, ne? Also KIZ haben da auch vor 15 Jahren schon damit angefangen, auch Wall of Death zu machen, also da, wo sie sozusagen die Crowd splittet, ja, in der Mitte, also die dann auseinandergehen, wie Moses das Meer teilt und dann wieder zusammenführt. Ja, aber halt mit Geschwindigkeit und Körper.
Ich habe das zum ersten Mal bewusster wahrgenommen, war ich vom Billy Talent Konzert.
Genau, da gibt es das auch.
Im alten Schlachthof, wo dann halt auch mein Großcousin mit war, wo mir dann zwischenzeitlich mir gesagt wurde, der kann gar nicht die ganze Zeit, die werden eine Playback-Aufnahme, du kannst nicht die ganze Zeit in diesen höheren Stimmenbereich dort Gas geben und noch diesen Spaß mitzumachen. Das würde man live-mäßig eigentlich hören. Oder gibt es welche, die wirklich so trainiert sind, die das wirklich gut hin. Ich will jetzt Billy Tennant nichts unterstellen.
Nein.
Superband, also genial, super.
Ja, oft, wir werden verklagt.
Also Kunst, also man muss halt wirklich sagen, also Kunst ist oft ein Fake-Business halt, ne? Das ist aber in jedem Kunstbereich so, es ist beim Wrestling genauso wie halt auch bei Musik. Es gibt natürlich Acts, die auch viel von der Dose liefern. Das ist aber auch oft gemünzt daran, dass die Touren oft zu lang gebucht sind und dass die Stimmen halt auch irgendwann flat sind und nicht mehr funktionieren, um dann trotzdem noch eine gute Show zu liefern. Da finde ich das irgendwo noch in einem Graubereich, wo ich sage, es kann irgendwie in Ordnung sein, bevor man halt gar nicht performen kann. Aber es gibt natürlich viele Bands, gerade Billy Talent, die machen das seit 100 Jahren und der hat halt diese Kopfstimme und der kann auch nichts anderes. Und ich glaube einfach, dass er schon eine Maschine ist. Ich habe die auch schon live sehen dürfen. Damals, wo der echte Schlagzeuger ausgefallen ist und der von Alexis on Fire ausgeholfen hat, das war in der Schmelinghalle in Berlin. Und das klang auf jeden Fall alles legit für mich.
Gut. Die zweite Sache, du hast mich ja unterbrochen. Wir hatten in deiner Bio noch ein paar Sachen wie Straight Edge. Reden wir dann später nochmal drüber. Jetzt würde ich sagen, wir gehen erstmal zur Musik. Weil ich hatte ja vor uns gesagt, ihr solltet euch bitte den Geburtstag von unserem Gast melden. 9. Oktober 86. Und wir haben einfach gedacht, oder ich habe einfach gedacht, wir nehmen uns mal den 9. Oktober 2002 vor. Da ist nämlich unser Gast 16 Jahre alt geworden.
Yay.
Und an dem Tag gucken wir mal in die Charts. was da los ist. Hast du auch, Jens, das Datum? Du guckst gerade so wie Unwirsch.
Ich dachte mal Unwirsch gucken. Ich muss ja mal die Steady Go hier machen.
Ach so. Ja. Wir waren schon mal im Jahr 2002, genau zweimal. In Folge 8 waren wir im November 2002 und in Folge 85, Februar 2002. Und um mal richtig, ich sag mal, das Feeling für die heutige Sendung, um einen gegensätzlichen Support zu bieten, gibt es jetzt mal die Top 3 von deinem 16. Geburtstag. Auf Platz 3 war Avril Lavigne mit Complicated.
Das ist okay.
Auf Platz 2.
Warte, ich kann ich was dazu sagen?
Ja.
Dazwischen? Also Avril Lavigne auf jeden Fall damals der Crush von jedem. Also die war damals gerade für mich als 16-jähriger Bub und die war ja alternativ, war ein bisschen punkig und also auf jeden Fall
hätte ich
jetzt nicht abgelehnt.
Bis sie dann mit dem Sänger von Nickelback zusammengekommen ist, mit Chad Kroeger.
Ja, also ich finde, die Band ist mehr ein Meme, aber die haben auch schon gute Songs geschrieben. Natürlich ist es halt Dead Rock und ich bin zwar fast 40, aber ich fühle mich noch nicht so in Musik zu hören, aber...
Nickelback sind ja kanadischen pur, wusstest du, ne?
Ja, aber pur ist doch geil. Komm mit mir ins Abenteuerland.
Auf Platz 2 Herbert Grönemeyer und Mensch. Und auf Platz 1 Last Ketchup, der Ketchup-Song.
Der Ketchup-Song. Ich hab ja auch ein bisschen gespickt, wo du mir das mitgeteilt hast, was für ein Datum du nimmst. Und ich habe mir gedacht, oh nein.
Genau, gut.
Ja, Dave kann wahrscheinlich noch die Moves beim Ketchup-Song.
Nein.
Nein.
Miller, wir machen dann ein Video draus.
Ich habe mit 16 schon Metal gehört. Also ich war ganz weit weg von den Charts.
Gut, wir machen jetzt Folgendes für alle, die neu dazu sind. Also in der Vergangenheit war es immer so, dass wir unsere Gäste genötigt haben, auch Musik aus den Charts zu nehmen. Das haben wir jetzt ein bisschen aufgeweicht in den letzten Folgen. Das bedeutet, der Jens und ich, wir halten uns an die Charts, bringen jeder 2 Songs mit und unser Gast darf 2 Songs mitnehmen, die ihm...
Egal, ob wir es schon mal hatten, egal.
Also ihm ist völlig künstlerische Freiheit sozusagen für unseren künstlerischen Gast. Also künstlerische Freiheit, der darf Songs nehmen, von wo er will, wann er will, was er will. Und vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, was ihm dieser Song bedeutet. Gut, ich würde sagen, damit der Dave so ein bisschen Einblick hat, wie das funktioniert, ich würde den ersten Song machen und danach, Dave, machst du deinen ersten Song. Oder möchtest du gleich anfangen?
Nee, alles gut. Die Frage war aber, die anderen beiden Personen versuchen den Song zu erraten.
Genau, ja, du musst
versuchen zu erraten. Okay, gut, genau. Weil ich habe nämlich so vorbereitet und dachte, das klang jetzt gerade in deiner Introduction nicht so.
Deswegen. Nee, du errätst jetzt. Also okay. Ich mache jetzt den ersten Song und du versuchst zu erraten. Ich bin auf Platz 36 am Tag, lieber Jens.
Bin ich nicht.
Bist du nicht, okay. Also ich kann leider zusagen, als dieser Song damals in den Charts war, ich habe den jeden Abend mindestens 2-mal durchgeprügelt, weil das war ein Dancefloor-Filler.
Durchgeprügelt klingt immer so negativ, ne?
Also den habe ich...
Hast du den geliebt oder hast du den nicht geliebt?
Am Anfang fand ich ihn gut, danach fand ich ihn ein bisschen nervig, aber er hat halt eine volle Tanzfläche beschert. Chart-Einstieg, 27.05.2002 auf 3. Letzte Chartposition, 28.10.2002 auf 72. 23 Wochen in den Charts. Platz 4 in Deutschland. Nee, Quatsch, Platz 3 in Deutschland. Dafür gab es eine Goldschallplatte. Platz 5 in Österreich, Platz 24 in der Schweiz. Die Band, da habe ich mich wirklich gewundert, ist eine Band, hat nur 39.762 Spotify-Follower. Also da habe ich gedacht, na hoi. Und 3 Millionen Spotify-Plays für den Song.
Das sieht nach einem One-Hit-Wonder aus.
Das ist nicht viel. 3 Millionen ist echt nicht, aber es ist wahrscheinlich auch Spotify gab es damals noch nicht. Die Band, wenn die vorher, also danach keiner mehr, also keine Relevanz mehr hatte, dann...
Ihr kriegt noch Hinweise und der Song ist ein Cover. Der Song ist ein Cover aus den 70er Jahren. Jetzt gibt es eine Übersetzung. Und zwar ist ein englischer Song. Ich übersetze was in Deutsch und ihr könnt...
Du hast übersetzen lassen, so rum. Du hast ja nicht selber dich hingesetzt.
Ich habe mir die Übersetzung
aus der Ja, genau.
Ach, ich stehe so gern auf am Morgen, wenn die Sonne erstmals über die Bäume streicht. All die Morgenvögel, die da oben singen, bringen immer noch die Erinnerungen zurück an ein Mädchen, das an meiner Seite stand. Als ich Falsches tat, das ich für richtig hielt. Doch sie ging zurück, den Fluss hinunter. Gerade als ich dachte, ich könne jetzt stark sein. Also das ist sozusagen die Wiederholung der letzten Zeile. Ja, und das war, wie gesagt, und das ist eine US-amerikanische Band, die nur in Deutschland erfolgreich war.
Ich muss gerade überlegen, ist es ein Cover von Bob Marley?
Nein.
Shining?
Nein. Die war vor allem in Deutschland. Also in Amerika haben die nichts gerissen, gar nichts, null, gar nichts. So, jetzt dürft ihr mal. Also, wie gesagt, das ist ein Cover aus den 70er Jahren.
Das Cover, also ist das Original bekannt oder ist das
das Original war auch ein großer Hit.
Ein Cover. Und nur in Deutschland Erfolge, na gut, es reichen ja die paar.
Ja, wie gesagt, die hatten auch Österreich und Schweiz hohe Platzierung, Österreich 5 und in der Schweiz 24, aber mehr gab es nicht. Also wie gesagt, also die haben Die haben nicht geritten und die hatten alle Hits, die die hatten, waren Coverversionen.
Und ist das ein richtiges Cover, ein 1:1 Cover oder haben die nur ein bekanntes Sample? Und
nee, ist ein 1:1 Cover. Okay. Also Text, Refrain, alles übernommen, haben halt nur an
damit Musik, sie Geld verdienen,
die Musik
so,
angepasst.
Und das war Dancefloor oder das war eher so Reggae?
Pop.
Wir sind in den 00er-Jahren, also auf jeden Fall irgendein Stino 0815 Pop halt.
Pop.
Ja,
also das war im Original auch Pop.
War im Original auch Pop. 2002, da gab es ja so viele, also die Italo-Welle, die es wieder auch hochgezaubert haben. Das wird es aber nicht gewesen sein, weil du sagst, der 70er Jahre ist Original.
Ja, das Original ist 70er Jahre.
Geschlecht des vortragenden Sänger oder Sängerin?
Ist eine Boyband.
Dann ist es B3 und IO.
Habe ich dir viel zu viel verraten.
Ist okay.
Komm.
Das war also Anfang der 70er Jahre, es war 73 Original von Bee Gees.
Richtig. Hm. Da hören wir jetzt mal.
Hören wir jetzt mal ein. Oh Gott. Sowas hast du durchgeprügelt. Oh Gott.
Ekelhaft.
So I say, IO. She left me, but the letter said goodbye. Oh. Now my mornings are for wondering, and my nights to reason.
Das war eine minderschwere Katastrophe.
Das hast du jetzt gesagt. Aber wie gesagt, damals war damals total heiß. Ne? Also gerade in dem Zuge mit der Sommermusik, die damals, das kam ja im Sommer raus oder kurz vorm Sommer, da hat man ja Last Ketchup Song und was nicht alles und die Gertschow und was nicht alles. Aber es war damals, wenn man sieht, die Charts, die damals so waren, also das war damals Usus sozusagen.
Und wie alt warst du damals?
Ich war schon etwas älter.
Er hat sich gefreut, dass man ein Lied aus den 70ern gehört hat, ein bisschen neu aufgemischt.
23 war ich damals.
Ja. Da kann man sowas durchprügeln.
Ja, das stimmt.
Gut,
ja.
Reden wir mal kurz über B3. B3 war eine US-amerikanische Boygroup aus New York, die vor allem in Deutschland erfolgreich war. Die Gruppe bestand ursprünglich aus Rod Michael, John Sutherland und Tim Cruise, die sich um das Jahr 2000 kennenlernten. Alle Mitglieder hatten bereits Erfahrung in Musik-, Tanz-, Entertainment-Bereich gesammelt. Der musikalische Durchbruch gelang mit der Coverversion des bekannten Bee Gees-Songs. Die erste erfolgreiche Single war You Win Again. Also die haben nur Bee Gees gecovert. Gefolgt von Night Fever, haben sie auch gemacht. Und dann mit dem Sommerhit Ayo Ayo erreichte die Band die größte Popularität und Goldstatus. Das Debütalbum First enthielt überwiegend Bee Gees Covers sowie einen eigenen Song von Rod Michael. Im September 2002 verließ Rod Michael die Band. Blair Madison Late stieg als neues Mitglied ein. Mit der neuen Besetzung veröffentlichten B3 ihren ersten eigenen Song Tonight and Forever. Es folgten weitere Singles. Das Album NYB3, eine Deutschland-Tour im Jahre 2003. Nach einer kurzen Pause erschien eine überarbeitete Version von NYB3 sowie neue Singles. 2004 veröffentlichten sie das Album Living for the Weekend. Im November 2004 gab die Band ihre Auflösung bekannt und es gab ein Abschiedskonzert im Dezember 2004. Und wo macht man ein Abschiedskonzert? In Oldenburg. Das alles zu B3 und Ayo Ayo. Ja. Jens, du guckst gerade so.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also mich erschreckt das wirklich, dass du, also, naja, gut.
Geschmäcker sind halt
verschieden. Ich weiß sogar damals noch, ich habe...
Müssen auch Menschen scheiße hören.
Ich hab das damals, diesen Song gespielt und danach habe ich gleich, wenn du das noch kennst, damals kam, war in derselben Charts, war Noemi.
Ja.
Und das habe ich dann immer so miteinander vermixt. Das hat ganz gut gepasst vom Tempo her und was nicht alles. Weil das war relativ hoch, das waren 132, 133
BPM. Jetzt könnte ich mal Marcel machen. Ja...
Reiß dich zusammen. So, gut, das ist mein Song und jetzt kommen wir zum ersten Song von unserem Gast. Mal sehen, was der Dave uns mitgebracht hat.
Wollt ihr den leichteren oder den schwereren?
Das kannst du selber entscheiden.
Nein, ich hätte gerne einen leichten Einstieg erstmal. Ja.
Alright, also ich hab das in fünf Fragen, also in fünf Hinweisen geclustert.
Okay.
Ich gebe aber noch einen Zusatzhinweis, der ist auch der erste. Wenn ihr genauer meinen Körper begutachtet, habt ihr schon den Hinweis?
Du hast viele Tattoos.
Genau, und eins davon ist sehr, sehr prägend für die Künstlerin. Das ist eine Künstlerin.
Okay.
Und auch ein Abbild des Filmes, in dem der Song auch Teil war. Aber wir fangen erstmal an. Unter Nummer 1 habe ich hier stehen, der Song kommt aus den 80ern und war ein Wendepunkt für die Karriere der Künstlerin.
Okay.
Zweitens, er ist stark mit Tanz, Clubkultur und Nachtleben verbunden. Und ihr wart ja schon, also in den 80ern wart ihr auch safe schon volljährig.
Mhm. Okay.
In Großbritannien war der Track auf Platz 1, in Deutschland klar in den Top 10.
Okay.
Punkt 4 habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Der Song ist eng mit einem Kinofilm aus der Zeit verbunden, obwohl es kein klassisches Musikvideo dazu gab.
Hätte ich für einen Moment auch vermutet, dass das irgendwie mit Film zu tun hat.
Dann Platz 5. Die Sängerin spielt ihn über Jahrzehnte bis heute auf ihren großen Welttourneen. Also die Künstlerin ist noch aktiv, war auch jüngst, glaube ich, auf Tour. Ticket war mir zu teuer, deswegen habe ich es geskippt.
Hatte noch mehrere Hits wahrscheinlich.
Sehr, sehr viele.
Sehr, sehr viele.
Okay, eine kurze Frage. Wir bewegen uns jetzt musikalisch nicht in deinem Genre.
Deswegen ist es der einfache Song.
Im Pop-Bereich.
Wir sind im Pop-Bereich.
Genau, 80s Pop.
Ja.
80s Pop.
Also ich wäre ja...
Und das ist ein Song, der, jetzt muss ich kurz fragen, den du privat mögst oder der für dich in deinem Leben irgendwie eine Bedeutung hat oder was? Oder hast du den einfach jetzt... Ja, okay.
Also nicht umsonst habe ich ein Tattoo von dieser Person auf meinem Körper. Das ist für mich einer der größten Pop-Künstlerinnen unserer Zeit.
Mhm. Also dann wird es quasi dann noch viel eingängiger. Erst war ich bei Iron Cara, bin aber dann weggeswitcht und bin jetzt der Meinung, wir sind bei Madonna.
Da könntest du auch richtig mitlegen.
Und wir sind bei Like a Virgin.
Nein.
Wir sind beim Song. Bei Like a Virgin sind wir nicht. Und du hast gesagt, in England war er auf Platz 1. Und in
ich kann noch ein bisschen mehr Facts geben, nee, oder?
Warte mal, England war er Platz 1 und bei uns war er nur Top 10.
Das kann ich dir genau sagen, erreichte Platz 3 der offiziellen deutschen Singlecharts und blieb dort 16 Wochen in den Top 100.
Welches Jahr?
War das Ende oder war es Anfang der 80er?
Das Jahr habe ich leider nicht stehen. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber vielleicht, ich habe ja noch ein paar andere ja, Tipps.
Erzähl
so.
Mal.
1985, ich habe das Jahr doch stehen.
85, da kann es ja nur Richtung Holiday gehen. Holiday oder Dance und Club.
Also ich gehe noch ein paar Hinweise, während du überlegst. Nummer 1 war in Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Niederlande und Belgien. Top 3 Frankreich, Schweden, Schweiz, Norwegen und halt auch Deutschland. Kleinen Tipp noch, es gab kein offizielles MTV Music Video, aber MTV spielte einige Clipmontagen in Video Rotation. Also natürlich,
Papa Don't Preach.
Nein,
da war es Who's That Girl.
Nein, also es ist ein Song, der...
Gab's auch einen Film?
Der nicht so...
Ist das der Film mit Sean Penn?
Du stellst mir Fragen. Du
darfst nicht solche Fragen stellen.
Aber ich glaube nicht. Aber der Song war auch Teil in dem Film, den ich vergötter, aber auch Teil in Ich einfach unverbesserlich 3.
Jetzt muss er überlegen.
Ja, ich überlege.
Wir haben ja schon viele Sachen durch, also in Into the Groove war es auch nicht. Ach.
Doch,
ja, das hat schon was. Also Into the Groove ist schon so ein All-Time-Klassiker, den hörst du. Und der hat eine Zeitlosigkeit drin.
Deswegen.
Dieser Sound, ohne dass du, das hat was.
Ach, da, ja, guck.
Genau.
Guck.
Ah.
Ich würde sagen, wir hören mal rein und dann...
Warte, bevor wir, ist natürlich noch offene Frage, welchen Film ich meine.
Das erzählst du bitte nach, dem wir es reingehört haben. Okay.
Genau, einen kleinen hier Cliphanger jetzt.
Wir brauchen einen Cliphanger. Madonna, Into the Groove. Madonna hat man, glaube ich, schon, wir haben gesprochen über Frozen, hatte ich damals mitgebracht, genau. Also für mich einer der größten Madonna-Songs. Also
auf gar keinen Fall.
Ja,
nach 1990 ist von Madonna für mich leider
also Frozen,
irrelevant geworden.
Frozen fand ich richtig geil und was auch, welcher in meinen Augen, welcher Song richtig cool ist, weil es damals in die Clubkultur reingepasst hat und von vielen aber abgelehnt wurde, war, jetzt komme ich gerade auf den Namen, Music.
Hm. Naja. Da bin ich auch anderer Meinung, aber du erzählst einfach mal den Film, woher das?
Susan verzweifelt gesucht. Also sehr, 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 also eigentlich ein sehr unbekannter Film in Deutschland, finde ich. Also es ist auch sehr schwer, an eine Hardcopy zu kommen, also DVD. Ich glaube, den gibt es auch nur auf DVD. Und sehr, sehr schöner Film, halt absolut 80s. Und Madonna hat mit dem Film natürlich auch den Style dieser Generation halt geprägt. Das ist der erste Film, wo sie auch öffentlich lang in einem Kinofilm diese Klamotten anhatte, für die sie auch bekannt geworden ist.
Okay, wo wir gerade bei dem Thema sind, ne? Folge 8 oder sowas hat der Jens, also in Folge 8 schon ewig her, hat der Jens gesucht in Song. die deutsche Version von La Isla Bonita. Und die hat er jetzt von mir gekriegt. Die konnte ich jetzt.
Danke.
Die konnte ich mir jetzt besorgen. Ja. Gibt es eine deutsche Version von La Isla Bonita? Als Schlager natürlich, ne?
Als Schlager, das ist so eine Musikrichtung. Ja. Also, liebe Fans da draußen, ich finde Schlager richtig scheiße. Um einen Hot Take zu machen.
Wollen wir mal mit Dave zu einem Helene Fischer Konzert gehen? Stadiontour.
Man weiß es nicht. Man unterstellt ja auch gewisse Musikrichtungen, die haben durchaus sowas Schlagereskes. Obwohl sie natürlich sagen, nein, wir machen diese Musikrichtung.
Na, gerade im Gufti-Bereich, du hast vorhin ja auch schon gesagt, ne, es ist eine befreundete Band von mir, Solitary Experiments, sage ich immer, das ist dunkler Schlager. Das ist halt Schlagertexte mit Gothic-Einfluss. Ja,
wie der Graf.
Ja.
Ja.
So, und weil wir gerade noch bei Madonna sind, wir haben ja einen Gast heute da und da kannst du auch mal aus der Reihe heraus, jeder sagt mal die drei Lieblingslieder von Madonna, persönlich.
Da fängst du aber damit an, du hast vorgeschlagen.
Ja, das habe ich auch so. Ja. Also ich bleibe dabei, La Isla Bonita ist nach wie vor in meiner Lieblingslieder. Dann finde ich Vogue sensationell. Ne? Und ich bin tatsächlich auch bei Dear Jesse. Finde ich auch ein sehr schönes.
Das hat ja dann der Alex Christensen in den 90ern gecovert.
So.
Wie alles, Leute.
So.
Also Madonna, also wie gesagt, Frozen finde ich unfassbar stark. Dann, was mir auch gefällt, ist, müsste ich überlegen, welcher Song das ist. Kommt ja, also, warte mal. Was ist denn der Song, wo die durch Venedig fährt? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der fährt sein Musikvideo durch Venedig. Das müsste da eigentlich...
Wo die Musikvideos gelaufen sind bei MTV, kannte ich noch nicht Musikvideos.
Das ist ja alles so einschläfernd, was du so... Na ja, gut, Frozen. Und dann gab's noch Don't Cry For Me Argentina, aber das werden die nicht in Venedig gedreht haben.
Nee, das waren 80er und das war mit auf der Humanity Collection mit drauf. Das ist, ja, und wie gesagt, Like a Prayer ist halt.
Live to Hell.
Live to Tell finde ich auch ein toller Song.
Live to Tell.
Oder auch Live to Tell.
Das wäre auch bei mir ein Song. Also es gibt so ein paar Songs, die für mich
und
so.
Und Live to Tell ist der Song, wo sie mit Sean Penn, das ist aus diesem, die war ja mal eine Weile mit Sean Penn zusammen verheiratet. Und dort in dem Video spielt Sean Penn mit, jetzt bin ich drauf gekommen.
Das müsste dann aber dieser Baseball-Film gewesen sein, oder? Kann das sein?
Nee, das war dieser Sea of Love oder wie der hieß.
Ich habe auf jeden Fall alle Madonna-Filme zu Hause. Auf jeden Fall, Live to Tell, auf jeden Fall für mich einer der Songs, wo ich sage, das ist für mich pure 80s, also von dem vom Sound, vom Songwriting. Da gibt es noch so ein paar andere wie Human von Human League zum Beispiel, die für mich so die 80er rein musikalisch verkörpern. Bei Madonna, ich finde die allererste Platte von ihr sehr, sehr stark. Also da würde ich jetzt auch keinen Song rausziehen, wo ich sage, die...
Das Video, jetzt weiß ich es, ist Material Girl.
Aber ist nicht von der ersten Platte.
Nicht von der ersten Platte, aber das mit Venedig, was ich meine, das ist
Material Girl. Ja, die erste Platte ist halt noch so rough, die ist noch nicht so überproduziert, die ist noch ein bisschen dirty und die finde ich ganz geil. Für mich als alten Punker ist das halt natürlich ein bisschen dreckiger, mal ein bisschen geiler. Und natürlich Into the Groove ist halt, also das auf der 1, das ist halt der krasseste Song, der kriegt man sofort Dance-Vibes und das würde mir gar nicht zutrauen, dass ich so eine 80s-Affinität habe.
Ja, das Into the Groove hat so einen Abklang der 70er-Disco-Welle und halt die 80s. Sind da.
Pio-80s, schön Kokain gestreut.
Ja. So, und da haben wir es jetzt mal geklärt, mal hier so die Top 3 hier der Madonna. Im Übrigen hat ja schon mal den Vorteil gehabt, ich war schon mal beim Madonna-Konzert.
Ich auch.
Ja, ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob es sinnvoll wäre, jetzt noch zu einem Madonna-Konzert zu gehen. Also ich habe jetzt Aufnahmen gesehen. Sie war erstens, sie sieht nicht mehr aus wie Madonna. Also
er ist halt 100 Jahre alt.
Von vorne bis hin beschnippelt und was denn alles im Gesicht, furchtbar. Und die Performance, also, ja, also, ist schwierig.
Nun machen wir es mal unsere Madonna nicht schlecht.
Genau. Mach ich nie. So, Jens, jetzt kannst du
und dann. Deswegen, liebe Freunde, endlich mal wieder andere Musik, nachdem wir sehr lange über Madonna geredet haben.
Was auch richtig und wichtig ist.
Ja.
Ja.
Komme ich jetzt zum Platz 93.
Boah, du wieder so weit hinten, ne? Dann los.
Hast du gemerkt, Dave, das war gerade der Marcello.
Ja, ich bring dann auch noch einen Song mit. Ja, da wirst du schon sehen, bin ich dann irgendwie.
Das war im Übrigen auch der Chart-Einstieg von dem Lied. Platz 93.
Okay.
Letzte Chartposition 7.7.2003 auf 64. Höchstposition war Platz 9 am 24.3.2003. Und 39 Wochen war das gute Ding in den deutschen Charts.
Okay.
Schweiz Platz 23, Österreich 6, Frankreich Platz 47. Die 3 in den Niederlanden, Belgien Platz 2, Platz 1 in Schweden. Finnland Platz 7, Norwegen Platz 3, Dänemark Platz 2, Italien 16, Spanien 16, Griechenland und Polen fand das auch sensationell Platz 1. Freunde der Schweizer Hitparade, hitparade.ch, haben zu vermerken. Schöner Song, geht gut ab und nicht mehr aus dem Ohr. Eines der besten Lieder des letzten Jahres. Selten so einen Scheiß gehört. wie kam sowas überhaupt in die Charts? Schwaches Liedchen, absolut überflüssig, irgendwie witzig, zu oft gehört. Billige Investition, aber das Beste draus gemacht. Hebt sich von dem üblichen Techno-Schrott ab, ist aber auch nicht wirklich gut. Cooler Dauerbrenner, grauenhaft, einer meiner absoluten Hass-Songs. Klischeebrei der übelsten Sorte für die Charts. Wundervoller Titel mit tollen Drive und hervorragendem Gesang. Fast 930.000 Spotify-Follower, über 71 Millionen Spotify-Plays, über 38 Millionen YouTube-Aufrufe insgesamt.
Kannst du nochmal die Chartplatzierung, die höchste Platzierung in Deutschland sagen?
Die höchste war Platz 9.
Platz 9 in Deutschland.
Jetzt überlegt er. Da gibt es eigentlich
Einzelkünstler oder Gruppierung?
Das ist eine Einzelkünstlerin, sage ich jetzt einfach so.
Okay.
Ich habe eine Tendenz, weil 2002 gab es einen Song, den musste man, da kam man gar nicht dran vorbei. War mir aber nicht in die Richtung, weil wenn ich jetzt frage, dann guckt mich Jens wieder an und sagt, ist Schnee.
Oh.
Ist der Song in Französisch geschrieben?
Weiß ich nicht.
Also ja.
Also dann weiß ich, was es ist.
Ich habe keine Ahnung.
Und zwar, die Sängerin hieß Ingrid, richtig? Und
Und schon mal das Grinseschwein wieder da. Wir hören mal rein.
Also wir haben das jetzt mal reingehört, also ihr hättet gern, wir müssen das nächste Mal wieder mal mit Kamera arbeiten, damit ihr seht, wie unser Gast auf die Musik reagiert.
Nein, aber es ist so eine schöne, krasse Geschichte. Ich bringe ja gerne so ein bisschen mal solche
Multilingual.
Ja, genau. So. Also Ingrid, Du es for Two.
Du es for Two, genau.
Genau. Die Dame nennt sich Ingrid Alberini, ist am 11.09.1973 in Guastalla geboren, italienische Sängerin im Übrigen. Eine italienische Sängerin singt Französisch. Und im Übrigen, das war kein Hit in Frankreich, so richtig.
Weil sie Italienerin ist. Und Franzosen boykottieren ja alles, was aus dem Ausland kommt.
Es gibt auch Deutsche, die singen Englisch. Also das ist nichts Besonderes.
So. Und in Deutschland vor allem durch diesen Song. Zu Deutsch heißt das, du bist ja französisch hier, sprachig. Du es für du.
Ich habe keine Ahnung.
Du bist erledigt.
Ja. Ja, Jens, das ist dein Song.
In Deutschland halt bekannt, vor allen Dingen, ja. Chartnotierung weltweit auch erfolgreich, habe ja Platzierung vorgelesen. Weitere Songs waren dann in Tango und Mamma Mia. In Folgejahren auch noch Chartplatzierung in Deutschland, aber es gelang kein größerer Hit mehr. Noch ein bisschen Gossip. Hält laut KI ihr Privatleben weitgehend raus aus der Öffentlichkeit. Es wurde berichtet, dass sie in den frühen 2000er Jahren eine Zeit lang mit Giorgio Alberini liiert war. Insgesamt weltweit 5-mal Gold, 7-mal Platin. Mehr gibt es zu dieser Geschichte nicht zu sagen. Deswegen haben wir auch ein bisschen Zeit gehabt für liebe Madonna. Also so viel war leider bei Ingrid nicht rauszuholen. Aber es ist ja auch ein ganz einfacher, schnell gemachter Song in Anführungsstrichen. Ja, alles gut.
Das könnte auch ein Song von Suno gewesen sein oder von Udio oder sowas, live erstellt im Internet. Gut, liebe Freunde, bevor wir in die zweite Songrunde gehen, lieber Dave, wir haben gesagt, wir machen zwischendurch ein bisschen Smalltalk.
Na klar.
Ich weiß, was es ist. Du lebst den CM Punk-Style. Jetzt guckt der da drüben. Was ist denn das für eine Scheiße? Na, aber wir beide wissen, worüber wir reden. Du lebst Straight Edge.
Korrekt.
Spring das mal unseren Hörern entgegen, was genau das bedeutet.
Also, das ist eine Sache, die entstanden ist in den späten 70ern, Anfang der 80er aus der Washington DC Hardcore-Szene. Da gab es eine Band, die hieß Minor Threat, oder die gibt es ab und zu mal noch, wenn sie Bock haben, mal ein paar Shows zu spielen. Und dann gibt es einen Song, der heißt Straight Edge, der das schon den Namen geliefert hat für das, was danach kam, für die Jugendbewegung, und dann den Song Out of Step, der dann sozusagen die Guidelines gesetzt hat. Don't smoke, don't drink, don't fuck around sind da die Guidelines, und das ist eigentlich im Prinzip so die Grundzüge, wie man Straight Edge lebt halt. Also Drogen zu entsagen und Promiskuität halt.
Und bei Drogen ist natürlich auch Nikotin und
alles,
alles was süchtig macht sozusagen.
Süchtig kann ja alles machen. Ne? Also es gibt natürlich immer, bei Straight Edge gibt es natürlich auch so Subsplittergruppen halt. Ne? Es kam dann irgendwann der Vegetarismus, dann der Veganismus dazu. Natürlich, wie du gerade schon sagen wolltest, es gibt natürlich Leute, die auch Zucker, Koffein, Tein und so ein Kram alles meiden. Ich bin ein bisschen lockerer. Mir geht es halt darum, alles, was so bewusstseinsverändernd ist, entsage ich.
Und deshalb gibt es bei uns heute auch leckeren Brombeer-Vanille-Tee. Ne? Genau. Das habe ich heute fertig gemacht. So, gut.
Wo hast du denn die Vanille gepflückt?
Die habe ich nirgendwo, den habe ich geholt bei uns in Großenhain, kleine Werbung bei unserer Heike, wo wir auch schon unsere Weihnachtssendung aufgemacht haben, im Ambiente, da gibt es auch Tee, das ist so ein kleiner Dekoladen, da gibt es Deko und da gibt es Tee. Bei der Heike viele, viele Grüße und da gehe ich öfters mal Tee holen.
Dave, gibt es den Lieblingstee, den du gerne konsumierst?
Ich bin super uninspiriert, was Tee angeht, am liebsten neuen Kräuter.
Neuen Kräuter? Aus
nein,
dem Edeka.
Nein, ich bin.
Ja, genau. Aus dem so Messmer oder ja, ohne Werbung.
Ja, wobei ich nehme gerne Arnis Fenchel-Kümmel.
Lieber
Arnis Fenchel-Kümmel-Tee.
Kümmel. Liebe Freunde von Messmer, wenn ihr das hört, der Jens gibt euch seine PayPal-Adresse, schickt da bitte was hin, dafür, dass wir Werbung gemacht haben. Du hast ja vorhin schon gesagt, du warst bei Madonna-Konzert. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade in deiner Musikbranche oder deiner Musikrichtung, wo du unterwegs bist, viele Konzerte besucht hast und viele Festivals und dergleichen. Was sind denn so Konzerte, die nicht so, wovon du uns berichten könntest, Konzerte, bei denen du warst, die nicht direkt mit deiner Musikrichtung so zu tun haben, wo man sagt, uff, das hätte ich jetzt so nie gedacht, dass sich das mal angetan hat?
Oh, da gibt es super viele. Das Ding ist halt, ich bin ja Performer auf der Bühne und entnehme mir viel auch aus den gerade genrefremden Bereichen, weil im Genre ist alles erzählt, finde ich langweilig, was auf der Bühne zum großen Teil passiert. Deswegen versuche ich meine Elemente aus anderen Sachen zu entnehmen. Zum Beispiel auch aus dem Wrestling, aber auch aus großen Pop-Shows. Also ich habe zum Beispiel das Zwiebelverhalten übernommen von Cyndi Lauper. Also die geht halt mit Jacke und noch was an auf die Bühne und um halt ein anderes Visual zu liefern, zieht die sich halt nach ein paar Songs, zieht die einen Teil aus und dann nochmal irgendwo ein bisschen später nochmal was ausziehen, sodass du halt immer merkst, okay, dass da sich jemand Gedanken gemacht hat, dass da auf der Bühne auch eine Show passiert und nicht einfach nur die Songs runtergeklüppelt werden. Ja, Cyndi Lauper habe ich live gesehen, Madonna, ich habe Justin Bieber gesehen, ich habe Lady Gaga gesehen. Für mich ist Lady Gaga so die moderne Madonna, auch von Look and Feel, aber auch von den Songs, das ist sehr, sehr gutes Songwriting. Ja, viel Hip-Hop, gerade so early 90s Hip-Hop, also war bei Ice Cube gewesen. Großer Wunsch wäre mal noch eine Snoop Dogg, Dr. Dre Sache zu sehen. Ja, also super divers, also alles außer Schlager und Volksmusik bin ich da zu haben.
Ist also breit gefächert im ganzen musikalischen Ansinnen. Human League hast du vorhin angesprochen, waren wir mit Jens, war das letztes Jahr? Nee, das
Nein,
war vor zwei Jahren.
Jahr
das war ein Jahr zuvor, genau, wir waren Kraftwerk.
Kraftwerk ist sehr, sehr geil, ja.
Sehr, sehr geil und dieses Jahr gehen wir zu Moby nach Dresden.
Moby ist auch sehr, sehr stabil, auch gerade so soziopolitisch.
Ja, das ist.
Und der Weihnachtsmann hat dem lieben Marcel ja auch noch, oder Nikolaus hat dem lieben Marcel ja vorher auch noch was in den Schuh getan, was er immer noch nicht zuordnen kann, was da passieren wird dieses Jahr.
Er schleppt mich
zum
Konzert.
Er lässt sich überraschen. Frühes Jahr bei dir hat es ja nicht geklappt, aus Gründen.
Ja, wir wollten nach Cottbus zu Gogol Bordello und dann wurde es abgesagt. Es ist eine ukrainische Punkband.
Okay.
Da wollten wir hingehen. Die haben Laziofee, kennst du?
Ja.
Das ist seine ursprüngliche Start Wearing Purple, ist von Gogol Bordello.
Okay.
Die Entrance Music.
Sozusagen. Okay, gotcha.
Genau. Und da wollten wir hingehen, aber das wurde zwei Wochen vorher wurde das abgesagt. In Leipzig hat es stattgefunden, in Cottbus haben es abgesagt, aber Leipzig konnte dann Jens nicht mehr. Tut mir
und,
leid.
Und da habe ich so an Marcel gedacht, dass es dieses Jahr ein Newcomer Schlagerfestival gibt für ihn. Dass wir ein bisschen brauchen, neue Künstler.
Newcomer Schlagerfestival.
Ich schleppe mich wieder zu irgendwelchen Konzerten, aber ich nehme dich auch. Irgendwann nehme ich dich auch mal mit zu einem Country Festival. Gut.
Aber American Country, gerade die modernen Sachen, sind ziemlich fett.
Fett, einwandfrei.
Also zu meiner Ehrenrettung, ich habe ein Konzert schon mal gesehen von einer Country Lady. Nein.
Dolly Parton.
Linda Feller hat er
gesehen. Linda Feller habe ich gesehen. Linda Feller.
So, gut, dann komme ich mal zu meinem zweiten Song. Und da habe ich mich ein bisschen deiner Musikrichtung zumindest im breitesten Sinne angehört.
Okay, dann Linkin Park.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin.
Das wäre super gewesen, wenn du sofort, dann wäre es total.
Aber das ist halt so die mainstreamigste Band von diesen ganzen New
Metal. Also das, was ich jetzt rausgesucht habe, muss ich sagen, war ich ziemlich enttäuscht. Ich hätte gedacht, da gibt es mehr Spotify-Follower oder werdet gleich hören. Also da habe ich gedacht, da steckt mehr dahinter. Aber die waren, für mich ist das der erfolgreichste Song, den wir jetzt hören. Und war schwierig. Also Platz 99 am Tag. Chart-Einstieg am 9.09.2002 auf 64. Und genau an dem Tag, wo wir heute sind, letzte Chartposition auf 99. Nur 5 Wochen in den deutschen Charts. Aber der Song ist trotzdem für mich schweinebekannt. Also ich kann es ja anders einordnen.
Nightwish.
Nein. Alter, jetzt nee, mal Platz 64 in Deutschland, Platz 45 in Österreich, Platz 10 in Schweden. Nur 35.958 Spotify-Follower und 1,6 Millionen Spotify-Plays.
Für den Song.
Für den Song, genau. Übersetzung. Gott, ich bin so ein Widerling. Ich habe so viel Spaß beim Abdrehen. Es wirkt irgendwie verrückt. Und man braucht nicht zu weinen, es ist eine Befreiung. Ich kann nicht aufhören, lache und denke. Du siehst einen glücklichen Single. Und dieser Song ist mit mir, also ich muss sagen, ich bin damals aufgewachsen in der Zeit mit DSF und da gab es im Winter, gab es dann
ab
immer...
Ab 0 Uhr?
Gab es im Winter immer die, da haben die Bundesliga-Stars Hallenturniere gespielt beim DSF. Das kam immer Hallenmasters und sowas, das haben wir damals geguckt. Und da war dieser Song, in dem Winter sozusagen, ein Winter davor war ein anderer Song von dieser Band und in diesem Winter war dieser Song das Motto sozusagen, also der Werbetrailer für die Hallenmasters, die jetzt stattgefunden haben. Und das ist, wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Song weit höher eingeschätzt mit mehr Erfolg, aber wie gesagt, also ich kenne diesen Song sehr intensiv. So, und wir reden über eine schwedische Rockband. Mehr Tipps geht's nie.
Da bin ich ja mit meinen Gedanken ganz weit weg.
Und die gibt's aber schon seit 93, gibt's die schon. Und die sind aber erst Anfang der 2000er erfolgreich geworden.
Waren die dann nochmal beim SCR erfolgreich?
Nein. Nein.
War ja auch später.
Nein, nein. Und die haben sich schon mittlerweile aufgelöst und es gibt mehrere Nachfolgebands.
Waren die danach noch erfolgreich nach dem
2002? Nein. Also ich habe wirklich, ich war wahnsinnig, ich habe gedacht, ey, das kann ja nicht sein, dass die, weil ich kenne diesen Song, der, ich habe den auch auf mehreren Samplern drauf, der war auf der Bravo Hits drauf. Ich habe den auf in einer.
Der war günstig wahrscheinlich.
Party-Hits, Party Power Hits, Rock Music habe ich den mit drauf. Also das ist.
Was du so alles für Sampler hast. Party Power, Super Hits.
Party Power Pack. So. Ja oder nein, sonst spielen wir es jetzt immer einfach ein.
Ja, hier ist einer ein bisschen ganz aufgeregt hier. Na, nein. Dann hören wir rein, oder Dave?
Mach mal an die Hütte.
Ja.
Also ich sehe gerade in zwei ratlose Gesichter.
Also was ist das?
Also noch nie gehört. Das klingt so wie so eine Mischung aus diesem Schoolrock und so ein bisschen auf ihr Spaß gemacht hier. Irgendwie so versucht hier so für mich jedenfalls optisch sehen die sehr jung aus oder die Sängerin oder wie auch immer. So eine kindliche Stimme, so irgendwie so naja, wie, naja, so ein bisschen.
So College Rock, das passt.
Ja, ja, sowas, gut, ja.
So belanglos halt.
Belanglos, genau. Aber schön, dass unser lieber Marcel das nicht belanglos.
Er fand die wahrscheinlich sehr attraktiv, ja, das wird der Grund sein.
Er saß vor seinen Hallenmasters und hat
sich gedacht, jetzt muss ich aber die Bravo mal raus.
Genau, okay, jetzt gucken wir das.
Mit dem Starschnitt.
Das super Party
Power Pack. Von dieser Band.
Das super Party Power Pack muss ich mir jetzt zulegen. Wegen
sei da jetzt fertig oder was? Genau. Wir hörten Lampretta und Creep.
Hat er noch nie gehört.
Nee, bin ich raus.
Bei der Gründung, ist eine schwedische Rockband, bei der Gründung 1998 war Linda Sandblätt zunächst nicht in der Band, sie kam später hinzu. Erst 1999 wurde die Gruppe mit dem Lied Blow My Fuses von ihrem Debütalbum Breakfast in Schweden bekannt. Europaweite Bekanntheit verschaffte ihnen der Song Bimbo 2002 mit ihrem zweiten,
das ist ja auch gut, oder?
Mit ihrem zweiten selbstbetitelten Album, der in Deutschland Verwendung in diversen Medien, unter anderem Programmtrailern von DSF bekannt wurde. Später folgten die weniger erfolgreichen Singles Creep 2002 und Kill Me 2004. 2005 erschien das dritte Album The Fight, das ebenfalls nicht an den Erfolg des Vorgängeralbums herankam. Im Jahr 2005 strebte die Sängerin Linda eine Solokarriere an, was zur Auflösung von Lampretta führte und ein weiterer Grund soll das angeblich schlechte Verhältnis zum Management der Band gewesen sein. Am 20. September 2006 veröffentlichte Linda Sandblad ihre Debütsingle Oh Father, in Schweden auf Platz 1 der Single, Singlecharts einstieg. Die verbliebenen Bandmitglieder gründeten die Band Psychonation, die einen noch härteren Musikstil als zuletzt Lampretta bevorzugten. Das Debütalbum Symphony of Death mit einer neuen Frontfrau Villavion Hagman und neuem Gitarristen Jonas Sjönholm erschien 2006. Im Herbst 2010 wurde auch die Nachfolgeband Psychonation aufgelöst und Peter Lanz gründete mit dem ehemaligen Lampretta-Gitarristen Klaas Edmund die Industrial-Rockband Mannequin. So, und das war es jetzt sozusagen. Aber ich bin, also ich kann, dass ihr das nicht kennt.
Nein, ich bin da raus.
Also, ich absolut raus.
Fußball ist ja auch nur nebenbei. Ich schau mal an. Ich weiß, dass dort Leute mit dem Ball rennen und immer ein Tor schießen, aber ich gucke mir keine Hallenmasters an. Und mag sein, es ist schön, passt gut für Stadion, kannst du so ein bisschen, ja, aber.
Also, bin nö, ich jetzt echt, nö, also wie gesagt, das war damals ein riesengroßes Ding. Also, er meint,
ich. Für dich, ne? Gut.
Also hier. Ich war ja wirklich in meiner Prime mit 16, ne? Und der Song auf gar keinen Fall.
Gut, dann Dave, jetzt kommen wir zum unbekannten Song, da werden wir wahrscheinlich gar nicht drauf kommen. So Dave, dann bitte mal los.
Also der Song ist relativ neu, aus 2024, bewegt sich klar im Hardcore-Metal-Umfeld und ist nicht zu nebenbei hören.
Jens, das ist jetzt bist du gefragt.
Weißt du es schon?
Nö, die Frage ist es für uns ja immer relevant, ist es chartnotiert, die Geschichte, oder ist es eher...
Dazu komme ich gleich noch. Okay, gut. Also in Deutschland auf jeden Fall... Der Song einzeln nicht, aber das Album. Der Track ist eine Kollaboration mit einer Künstlerin, die unter anderem mit Evanescence jetzt auf Tour geht, die auch außerhalb vom Metal extrem bekannt ist. Unter anderem war die auch schon bei Wrestling-Veranstaltungen, bei der WWE.
Bist du wieder dran?
Dann Deutschland ist ja nicht in den Single-Charts gewesen, aber das Album war in den Charts vertreten. Ich komme gleich wahrscheinlich später nochmal dazu, welchen Platz? Platz 16 der deutschen Albumcharts für eine Woche. Der Song ging viral durch einen sehr intensiven Live-Auftritt in einer großen US-Late-Night-Show.
Okay, die US-Late-Night-Show, das ist deine. Du guckst nachts immer Fernsehen, Jens.
Nee, nicht grundsätzlich.
Also released am 23. April 24.
Okay.
Genau, wie schon gesagt, das Album, das kann ich auch nennen, You Won't Go Before You're Supposed To, platziert auf 16 in deutschen Albumcharts für eine Woche. Ist ja meistens bei Metal-Sachen, dass die erste Woche immer die wichtigste ist. Dieser Song ging bei Spotify's Viral 50 Charts weltweit in die Top 10. In den USA erreichte der Song Platz 46 der Billboard's Hot Rock and Alternative Songs. Und diese Band hatte durch diesen Song eine Grammy-Nominierung für das Jahr 25 Best Metal Performance. Und, warte, für Wrestling-Fans noch, war auch Teil des Soundtracks des WWE 2K25-Spiels.
Hab ich nicht.
Und vielleicht, da hier ein hoffnungsloser Augenblicke, die Late-Night-Show war Jimmy Kimmel Live.
Also, das ist halt der Vorteil von dem, wenn wir, oder beziehungsweise ja. Das Schöne, wenn wir Gäste da haben, dann kriegen wir auch mal Musik.
Wir hören ganz einfach mal rein.
Wir kriegen nämlich Musik. Jetzt quatsch mir immer dazwischen. Ich wollte jetzt das schön einladen.
Außerdem ist das mein Song. Ich entscheide, wenn er live gespielt wird.
Nein, genau, nein. Genau. Und deshalb, wie gesagt, finde ich das schön, wenn Gäste da sind, dann kriegen wir auch mal Musik zu hören, wo wir eigentlich nicht so unterwegs sind, wo wir was Neues mitkriegen und auch ihr was Neues. Und Dave, dann würde ich sagen, wollen wir mal reinhören?
Mach mal an, die Hütte.
Wir machen mal an.
Wenn sie ab. Jungs, wie war's?
Ist Jens für uns völlig unbekanntes Terrain, oder?
Also ich kenne schon im Grunde genommen ansatzweise solche Musik jetzt mal. System of the Dorm hat mich ein klein wenig... Ich
will Jens wird gerade ausgelacht.
Nein, ich will dir nicht... Oder Chlorfinger, so...
Ja,
ich weiß es. Ja, genau. Also es ist nicht so, dass ich nur solche Musik mir komplett unbekannt ist. Also ich finde das schon erstaunlich nach wie vor. Also dieses Schreien, dieses brachiale Sound noch mit dazu. Also das hat schon was.
So, lieber Dave, wir hörten gerade was?
Wir hörten gerade Knocked Loose featuring Poppy mit dem Song Suffocate.
Okay, und das ist, jetzt habt ihr so noch einen Eindruck, noch ein bisschen mehr Eindruck, was für Musik der Dave so. Das ist so die Musik, die du auch selber machst.
So eine Art, genau. Und das ist auch eine Band, die ich auch ab und zu höre. Die sind mir zu groß geworden, also ich würde da nicht mehr auf ein Konzert gehen. Also es ist beim Hardcore, es ist halt ein bisschen schwierig, umso größer die Konzerte werden, umso unpersönlicher werden die. Und da geht mir so ein bisschen die Attitüde der Musikrichtung flöten, weil mit Graben und so ein Mist, das brauchen wir beim Hardcore nicht, weil wir ja Stage Dive und die ganze Zeit auf der Bühne Stage Invasions machen und so, das fehlt dann halt komplett. Das
sind sozusagen die toten Hosen im Metalcore sozusagen.
Ja, kann man, also in den USA ist es ein Riesending halt, ne? Jimmy Kimmel Live ist ja einer der größten Late-Night-Shows, die es gibt und da eine Performance zu kriegen, Primetime, das haben ja mehrere Millionen Leute gesehen, das ist schon crazy halt, ne?
Ja, aber da könnte man jetzt sagen, wenn du gerade eben so die Aussage, ne, gibt es ja auch diese ewige Diskussion, ne, wenn die Band dann zu mainstreamig wird, dann ist sie nicht mehr meine Band.
Ja, das sehe ich jetzt okay, nicht so. Okay. Also auf Platte ist das immer noch geil. Ich würde jetzt aber nicht deswegen auf ein Konzert gehen, weil mich stört das. Also bei so einer Musik, die halt, also es gibt Musikgenres, Sachen, wo große Bühnen geil sind, halt gerade beim Pop oder so, da will ich eine Madonna nicht in einem 500er Laden sehen. So, das ist halt, das wirkt halt nicht. Da will ich Show, Tamtam, weil singen kann die schon lange nicht mehr und ohne ihre Tänzer wirkt die auch wie eine verlorene alte Frau auf der Bühne. Aber beim Hardcore ist halt, da geht es um diesen Spirit und diese Nahbarkeit. Also die Attitüde von Hardcore-Musik ist ja so, dass das keine Rockstars sind, sondern das sind welche von uns. So, also die Zuschauer sind Teil der Show. So, und das geht ja flöten, wenn du halt einen Security-Graben hast. Klar hast du dann auch das Crowdsurfen und so mit dabei, aber du gehörst halt nicht zur Show, sondern du machst halt deinen Spaß halt selber. Aber sonst, also es gibt so ein geiles Festival, da gehe ich das erste Mal hin, jetzt dieses Jahr Revolution Calling in Eindhoven. Da ist halt das so konzipiert, dass die Bühne da ist, aber du kommst als Zuschauer sehr leicht auf die Bühne, um wieder ins Publikum zu springen. Also bist halt Teil des ganzen Ensembles. Und das macht für mich dieses Hardcore, dieser Spirit halt aus, so dass sie diese Nahbarkeit.
Also das klingt sehr extrem auch nach der ganzen Sache. Damals die Geschichte, um die Zeit ging es ja damals los mit dem Berliner Hip-Hop, Sido und Bushido. Die waren ja damals, ging ja so langsam los. Und als das Ganze dann zu kommerziell wurde, haben sich auch viele Fans dann abgewandt sozusagen, haben gesagt, das ist uns zu kommerziell, wir wollen eher dieses Underground-Thema so behalten. Ne?
Das meine ich ja nicht. Also ich gönne es jeder Band, die finanziell erfolgreich ist und mit ihrem Werk halt auch davon leben kann, ohne Probleme, überhaupt kein Thema. Wie gesagt, die Mucke höre ich ja trotzdem weiterhin gerne. Der Song ist super krass oder das Album ist super krass, aber wie gesagt, live würde ich jetzt ja kein Geld dafür ausgeben, weil da sollen die Kids hingehen, die da Spaß dran haben. Für mich, ich gehe da lieber auf so 500er bis 1000er Clubs und hab da meinen Spaß.
Gut, haben wir was Neues gelernt. Und Jens, jetzt darfst du noch deinen zweiten Song. Ich bin gespannt. Vielleicht bist du ja auch in der Richtung.
Nee, bin ich nicht.
Papa Roach.
Bin ich nicht.
Papa Roach war nicht 2002, das war glaube ich 2000. Ja,
die erste Platte. Aber die hatten 2002 kam, glaube ich, dann auch noch das zweite Album. Da gab es auch einen Hit, aber ich weiß nicht, ob der in den Charts war.
Gut, Jens, dann bin ich mal gespannt.
So, Platz 67.
Okay, du bist ja heute relativ hoch mit 67.
Und die letzte Chartposition. Chartanstieg am 29.04.2002 auf 73, Höchstposition Platz 2.
Hey.
Am 17.06.2002.
Also ein Sommerhit. Okay.
24 Wochen in den Charts, Österreich Platz 2, Frankreich Platz 6, Niederlande Platz 1, Belgien Platz 1, Schweden Platz 4, Norwegen Platz 11, Dänemark 3, die 4 in Spanien und Italien die 1.
USA oder sowas?
Tiziano Ferro, perdona.
Und schon mal wieder das Grinseschwein dabei, dort drüben. Richtig. Wir hören mal kurz rein, bevor es...
Warum weißt du das?
Ja, weil er das inhaliert. Er macht den ganzen Tag nichts anderes und isst Chartlisten.
Alter.
Nein. Ich habe mich natürlich vorher damit... Und wir reden über einen italienischen Song und er bringt jetzt gerade Italien Platz 1.
Ja, aber also,
das ist...
Die haben ja auch keinen Geschmack da unten. Da kann ja alles sein.
Es gibt schöne italienische Musik. Jetzt hören wir erstmal rein. Hören wir rein.
Che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso.
Jens, da hast du ja heute fremdsprachige Sachen mitgebracht hier.
Ja, ich habe zwei Italiener mitgebracht.
Und dazu noch einen französischen Song.
Ja, genau, französischen Song und Platz 1 in Italien.
Was du heute wieder hier mitbringst.
Ihr habt ja gerade eben gehört den schönen Song. Ich kann noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was die lieben User der Hitparade erzählt haben. Kann den Hype um diesen Song beim besten Willen nicht verstehen. Absolut fürchterlich. Zudem ist die Melodie von R. Kelly, Did I Ever Think, also wenn du reinhörst, ja, ist durchaus nachvollziehbar. Cool, kann ihn aber nicht mehr hören. Auch ein Abklatsch von The Boy Is Mine. Ein Song mit Stil, guter Sommerhit, hat den Erfolg nicht verdient, ihr habt ja nicht alle, der ist super. Pop der Millennium-Generation, sehr anstrengendes und nervtötendes Raunz- und Jammerlied, furchtbar. Über 4,1 Millionen Spotify-Follower, über 2,5 Millionen Insta-Follower und über 23 Millionen YouTube-Plays insgesamt.
Stabil.
Der liebe Tiziano Ferro mit Perdono. Und nun haben wir natürlich, nee, wir sind immer, ich nehme die ganzen Italiener weg mal für eine entsprechende Länderfolge Italien, aber es gibt noch so viele Italiener, also das sollte man nicht das Problem sein.
Also bloß mal so als Info für dich, wir machen auch nicht bloß Datenausgaben, sondern wir machen Ausgaben, zum Beispiel, wir haben mal eine Folge gemacht über Musik aus Polen, mal Musik aus, aus der Schweiz, und wir haben jetzt schon mittlerweile so viel italienische Musik bei uns drin gehabt in den normalen Folgen, dass irgendwann mal stehen wir dann da und haben für Italien nichts mehr, weißt du, also Gianna Nannini, Albano und Romina Power, also wir hatten schon wirklich extrem viel.
Aber halt,
wusstest du, dass Gianna Nannini, Bello Impossibile, hat es nie in die deutschen Charts geschafft, obwohl das der bekannteste Song in Deutschland ist?
Passiert halt, ne? Also ist ja bei ist ja meinem Genre ja nicht anders. Also Single-Charts ist ja nicht vertreten halt, ne?
Jedenfalls, jetzt kommen wir zum Tiziano Ferro mit Perdono. Geboren ist er am 21.02.1980 in Latina, ist ein italienischer Popsänger. Ist natürlich sehr interessant, die Vita. Die erste Erfahrung mit Musik durch Gitarren, Schlagzeug und Klavierkurse. 1996, da war er 16 Jahre alt, Auftritt im Gospelchor in seiner Heimatstadt. 1987 bis 1998 Kurzfilm, Synchronisation und Arbeit als Sprecher in lokalen Radiosendern. 1998 versucht bei Sanremo Festival, taucht immer wieder auf Sanremo Festival. Aufzutreten scheiterte wegen Ausscheiden schon bei der Vorauswahl. Also die tun im Grunde genommen davor schon eine Vorauswahl treffen und wenn das nicht passt, dann darf es auch nicht.
Sanremo Festival, das scheint der Musikantenstadel sozusagen in
Italien, von Italien zu sein, ja. Er hat es nochmal probiert, 99 ging auch nicht. Aber die Produzenten Alberto Salerno und Mara Maionchi,
wie bitte?
Egal, boten Zusammenarbeit an. Nach der Matura, du weißt, was eine Matura ist?
Erzähl's.
Du weißt das tatsächlich nicht?
Sag's, komm, ich will das von dir wissen.
Ist ein Abitur.
Ja, erzähl's. Ja, ja.
Also,
Fragen stellen, muss ich auch die Antworten haben.
Nach Matura am Wissenschaftlichen Gymnasium in Latina hat er dann gestartet ein Ingenieurstudium in Rom, wechselte aber später dann in Kommunikationswissenschaften. 1999 Begleitgesang als Backgroundsänger für italienische Hip-Hop-Band Sottotono auf Tour. Außerdem Arbeit mit genannten Produzenten. 2000 kam dann noch Produzent Michele Canovo Lorida hinzu. Im Mai 2001 gab es einen Plattenvertrag mit EMI, unterstützt durch Produzenten und späteren Manager Fabrizio Giannini. Erste Single, die hier vorgestellte, erreichte Platz 1 in Italien. Dort im Übrigen unter dem Namen Xtono, also X davor, Xtono, und wurde außerhalb natürlich auch zum Sommerhit. Oktober 2001 Debütalbum Rosso Relativo. Weitere Single-Erfolge in Italien folgten, bekam 2002 beim Wettbewerb Festival Bar Auszeichnung Newcomer des Jahres. Auch im spanischen Raum als Rosso Relativo hat er auch nochmal das Album veröffentlicht, hat er auch Erfolg gehabt. Gab eine Nominierung, bekommen Latin Grammy 2003. 2003, November, zweites Album, 111 nannte sich das, mit zahlreichen Single-Auskopplungen. Außerdem beschloss Ferro nach Mexiko zu ziehen, nahm dort das Studium der Translationswissenschaften auf, also Dolmetschen, Übersetzen. Da hat er sich darum gekümmert. Sommer 2004, Universal Player, offizielle Hymne der Olympischen Spiele in Athen, im Duett mit Jamelia, wurde auch ein weiterer Nummer 1-Hit. 2005, Synchronisation, Rolle, Oscar, bei Film Große Haie, kleine Fische. Nach Abschlussstudium in Mexiko, Umzug nach London 2005. Es folgte weitere Nummer 1 Single Stop Dimaggia in Italien. Am 23.06.2006 kam drittes Album heraus. Ein Monat Platz 1 Albumcharts in Italien und Top 5 ein halbes Jahr lang in Italien. Auch zweite Single daraus wurde ein Erfolg. Man merkt schon, das ist eine ganz große Nummer in Italien. 2008 November, viertes Album, also auch sehr fleißig. Alla Mia Eta nannte sich das. Gleichname Single wieder Nummer 1 in Italien. Vier weitere Single-Auskopplungen folgten. Album wurde 2009 das meistverkaufteste in Italien. Anfang 2010 mit Mary J. Blige dabei. Each Tear wieder Nummer 1 in Italien. Fünftes Album erschien 2011. Single-Auskopplung daraus erreichte Platz 2 in Italien. Auch im deutschen sprachigen Raum erschien das Album im Mai 2012 mit einem Duett mit Cassandra Steen. Also der hat sich auch darum bemüht, oder sein Management, das einen lokalen Künstler noch mit dazu zu nehmen, oder Künstlerin. 2014 dann das Best-of-Album plus Raritäten und Duetten erschienen in vier verschiedenen Editionen. Man musste auch flexibel sein für die neue Generation. Verschiedene Varianten anbieten. Vielleicht möchtest du ein rotes haben oder ein grünes oder wie auch immer.
Weißes.
Oder halt, der Inhalt war vielleicht der Unterschied, habe ich jetzt nicht herausgefunden. 2016 dann die Vorab-Single Potremmo Ritornare zum fünften Studioalbum. Wieder Spitze des Charts, neben Gastauftritt bei Sanremo Festival, also jetzt dann hat er einen Gastauftritt beim Sanremo Festival bekommen, folgte ein ausgehendes Stadiontournee in Italien. Und noch ein bisschen Gossip zum lieben Tiziano Ferro.
Endlich.
Mai 2006 Teilnahme an einer Sendung von Fabio Faggio, erklärte im Laufe des Interviews, mexikanische Frauen hätten Schnurrbärte, sorgte in Mexiko für heftigen Streit und Kritik und verpasste in der Latino-Welt ihm einen nachhaltigen Dämpfer. Oktober 2010 veröffentlichte ein Buch zu Deutsch 30 Jahre in ein Gespräch mit meinem Vater. Interview mit Vanity Fair ging dem voraus. Ferrer outete sich als homosexuell. Buch entstand als Tagebuchaufzeichnung des Sängers von 1995 bis 2010. Tiziano Ferro singt auf Italienisch, Spanisch und Englisch, war auch als Produzent für Newcomer wie Alessandro Amoroso, Giusy Ferri oder Baby K verantwortlich. Bislang hat der liebe Tiziano Ferro mehr als 5,5 Millionen Tonträger verkauft, allein 4,1 Millionen in Italien, 9 Studioalben und 54 Singles, macht insgesamt weltweit einmal Silber, 23 Mal Gold und 81 Mal Platin.
What the fuck?
Also ich hätte,
weißt du Bescheid?
Ich hätte persönlich, also Tiziano Ferro, ja, perdono, ja, man kennt's, und dann liest man das im Hintergrund, dass er wirklich eine Riesennummer in Italien ist.
Und wieder ein Künstler weniger für Italien. Jetzt hast du gerade gesagt, Synchronsprecher hast du auch schon gemacht für Animes. Wie bist du denn dazu gekommen?
Auch da wurde ich random angeschrieben bei Instagram.
Du kriegst öfters mal random Anschreiben über Instagram.
Nee, also ich habe für die Company, die Synchronsprecher-Sachen machen, das ist eine Firma in Babelsberg, und für die habe ich Promo gemacht für Releases, also die schicken mir dann halt Sachen zu und ich mache da halt Promo für. Und da wurde ich halt gefragt, hier, wie sieht es denn aus, jetzt mal Bock, sowas zu machen, wird eine Rolle zu besetzen, und ich glaube, du kannst das mal probieren, und dann habe ich das gemacht. Also ich bin da auch so ein Mensch, der dann solche Möglichkeiten dann auch sagt, okay, warum nicht? Also ich habe nichts zu verlieren.
War das anstrengend gewesen? Also du kriegst wahrscheinlich einen Teleprompter davor, oder?
Du hast halt die Szene, also bei, du hast halt die Szene und du siehst halt die Mundbewegung, musst versuchen, den deutschen Text, also der ist schon so geschrieben, dass es relativ gut funktioniert, aber halt muss halt gut in Time bleiben.
Was war es, meiste Wiederholung, was du, also natürlich muss ja mal im Flow reinkommen, ist klar, aber.
Nö, ging eigentlich, die waren sehr zufrieden mit mir, also hätte ich jetzt angestrengt und mehr Zeit für so einen Kram, würde ich das gerne öfters machen, aber es ist halt, ich habe halt keine Zeit.
Kann man das irgendwo sehen, was du synchronisiert hast?
Das kannst du dir bei, also ich glaube, das siehst du bei, es gibt bei Amazon ja diese Anime-Zusatzstände, da ist es mit dabei, oder halt als DVD und Blu-ray kaufen.
Okay, also kauf die Blu-ray. Jetzt kommen wir mal, Musik haben wir jetzt erstmal größtenteils abgehakt, kommen wir später nochmal dazu. Jetzt kommen wir erstmal, was war denn im Monat des 16. Geburtstages unseres Gastes überhaupt los zur Geschichte? 20. Oktober 2002. Ein SPD-Parteitag billigt den rot-grünen Koalitionsvertrag und wählt den Hamburger SPD-Chef Olaf Scholz zum neuen Generalsekretär. 23. Oktober 2002. Während einer Aufführung des Musicals, hatte ich auch nicht gedacht, dass das schon so lange her ist, des Musicals Nordost im Dubrovka-Theater in Moskau wurden durch tschetschenische Terroristen mehrere hundert Geiseln genommen. Etwa 120 der ungefähr 800 Geiseln kamen bei der Befreiung durch die russischen Sicherheitskräfte ums Leben. Hätte ich nicht gedacht, dass es 2002 war.
Also da habe ich mich noch nicht so hart für solche weltpolitischen Sachen interessiert. Keine Ahnung, was du gerade erzählst.
Ganze Weile her. 29. Oktober 2002, in seiner ersten Regierungserklärung nach der Wahl, verteidigte Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, die teilweise strengen Eingriffe beim Sparkurs der Regierung. CDU-Chefin Angela Merkel warf Schröder in ihrer Rede Täuschung und Betrug dem Wähler vor. Also es wiederholt sich, Geschichte wiederholt
alles
sich.
Alles wie immer.
Alles wie immer. Gut, haben wir über Geschichte gesprochen. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Bonus-Track in unserer Ausgabe. Der Jens hat wieder ein Endquiz mitgebracht, stimmt's?
Ich habe ein Endquiz mitgebracht, aber ich habe erstmal noch eine ganz spezielle Geschichte für unseren lieben Gast.
Du hast eine spezielle Geschichte. Ach, kommen wir jetzt zu Geschenken.
Wir kommen zu Geschenken. Ich habe mir so überlegt, also du kennst ja Dave schon ein bisschen länger, ne? Aber er hat noch nie aufs Maul gehauen, vielleicht dann später nach der Sendung.
Er ist Ringsprecher.
Ja, ist ja egal, aber er weiß ja trotzdem, wie das geht.
Ja.
So ist es ja nicht so. Und da habe ich mir überlegt, ich tue ja immer ein spezielles Gastgeschenk mitbringen. Ich wusste ja, dass er auch im Fitnessbereich und halt entsprechendes Leben irgendwo führt, mit gewissen Regeln, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das bei mir passt, oder er kann es ja dann nur ablehnen und kann dann sagen, warum es nicht passt, ist ja nicht das Problem, ich hol's mal raus.
Hast du dich nicht informiert vorher?
Hast du meinen Wikipedia-Eintrag nicht gesehen?
Ich habe dir den Link geschickt.
Ich hab kurz überflogen, ne? Also kurz überflogen. Und da dachte ich mir, was soll man denn so einem Influencer oder so einem Fitness-Papst-Guru denn schenken? Also speziell.
Dann bitte. Mein Geschenk ist immer gleich.
Nee, es ist ja auch grundsätzlich so, es gibt ja welche, die im Social-Media-Game davon leben, indem sie halt Sachen bewerten. Indem sie sagen, ja, das ist gut, das kann man machen, das ist schlecht. Also quasi so eine Wertungsskala mit reinmachen. Die Frage ist, was er jetzt bewertet, was ich ihm schenke, nämlich ein, hoffe ich, ein Naturprodukt. Die Frage ist, ob hier irgendwas drin ist, was nicht zu dem Lebensstil passt. Aber ich hoffe, ich habe dir eine kleine Flasche Aronia-Saft mitgebracht. Ist das was, was bei dir reinpassen würde? Oder ist das, du guckst jetzt auf die Ingredienzien?
Auf jeden Fall. Das ist das Erste, was ich mache, okay. Aber ich finde sie halt nicht. Und immer bin ich doof.
Doch, die müssen drin sein.
Ja, aber es ist ja 100% Aronia-Saft.
Ja, ja, das ist ja 100% Aronia-Saft.
Biologischer Anbau, das, genau. Das passt schon.
Das passt schon.
Ja, was soll das gut sein?
Aronia-Saft selber soll man halt für halt entsprechend das Herz-Kreislauf-System, ist ja ein allgemeiner Spruch.
Ich werde doch 40 dieses Jahr, ich brauche
genau.
Das, ja.
Und man soll das auch nicht in großen Dosen, also wenn du im Grunde genommen früh morgens immer mal so einen kleinen Schluck davon nimmst, dann ist das eine Dosis, die besser wirkt, als wenn du irgendwelche Mikroernährstoffe, gibt es ja auch entsprechende Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, sage ich jetzt mal so, die dann dir auch, Gottlob, die Welt versprechen.
Genau, ich kann mal kurz vorlesen, Empfehlung, jeden Tag ein bisschen Aronia. Wir
genau.
Empfehlen einmal täglich 100 Milliliter, also 3 Portionen circa, nach dem Essen. Auch 1:2 mit gutem Wasser, was auch immer gutes Wasser ist, zum Beispiel auch gleich eine Empfehlung, St. Leonards Quellen, keine Werbung, vermischt.
Ja.
Gut. Und von mir gibt's das Geschenk, was jeder Gast kriegt. Ich gebe dir auch gleich hier.
Das Vorsicht. Ist das ein Sexspielzeug?
Ja. Du kannst probieren, ob du damit Sexspielzeug machen kannst. Vorsichtig, es kann kaputt gehen beim Aufmachen.
Ich krieg alles rein. Ah ja. Ja, cool.
Genau, unsere Podcast-Musikgeschichte Kaffeetasse, die wird es demnächst bald irgendwann mal im neuen Design geben. Oder gibt es schon im neuen Design? Ne?
Wird's. Gibt's schon, ja.
Gibt's schon im neuen Design. Gut, dann lieber Jens, Endquiz jetzt. Wir wollen was raten. Also Jens bringt immer Endquiz mit.
Okay.
Die über 20 Ecken irgendwas mit der Folge zu tun hat.
Die letzten Male hat ja der liebe Marcel, weil er so getriggert war, dass ich immer mir das irgendwo herziehe. Ja, ich habe mich soweit gut geschlagen. Aber naja.
Gut, geht los.
Und zwar, unser lieber Stargast Dave war ja mal Mitglied einer Metalcore-Band. Ja, NSOKAY. Oder wie wird es nochmal?
NSOKAY. Also du
kannst. Okay. Ja, NSOKAY, okay. Da ist es doch naheliegend. Achtung, Wortspielerei. Was ist denn das schwerste Metall bezüglich der Dichte?
Oh Gott.
Also bei gleichem Volumen schwerer als jedes andere Metall. Ich habe zur Auswahl 1 Platin, 2 Wolfram, 3 Osmium oder 4 Rhenium.
Auf jeden Fall nicht Platin.
Sag B, Wolfram.
Also Dave, kannst also 1, 2, 3 oder 4. Ich tue nochmal erwähnen. Platin, Wolfram, ja. Osmium, Rhenium.
Ich hätte auch Wolfram genommen, aber allein schon, dass es langweilig ist, nehme ich Platz Nummer. Ich nehme die Nummer 3.
Da hat der Dave recht.
Ist er?
Ja, siehst du, ich bin halt der Big Brain.
Und zwar, Platin hat 21,45 Gramm pro Kubikzentimeter Dichte. Wolfram hat 29,25 Gramm Kubikzentimeter. Und Osmium hat 22,59 Gramm pro Kubikzentimeter. Und Rhenium hat 21,02 Gramm Kubikzentimeter. Osmium im Übrigen nochmal als kleinen Side-Fact, wurde im Winter 1803/4 vom englischen Chemiker Tennant entdeckt, untersuchte die schwarzen unlöslichen Rückstände, die beim Auflösen von rohen Platin in Königswasser zurückgeblieben sind. Während andere Forscher das für Graphit hielten, gelang es Tennant, zwei neue Elemente zu isolieren, nämlich Osmium und Iridium. Namensgebung im Übrigen, Osmium kommt vom griechischen Wort Osme, Geruch, da bei Reaktionen entstehendes Osmium-Tetroxid ein stechender, rettichartiger Geruch entstand. Soweit also zum Endquiz.
Endlich wieder was gelernt.
Gut, so, dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik, bevor wir dann über Dave reden, wann wir Dave dann irgendwann mal live sehen können. Der Soundschnipsel. Ich spiele einen Soundschnipsel ein und ca. 7-8 Sekunden. So,
ja.
Und ihr müsst raten, von wem dieser Song ist oder wie er heißt.
Gleiches Datum oder
ja,
random?
Nein.
Aber
es war Platz 12 an deinem Tag, an dem du geboren bist. Vom 9.12.86.
Ja, aber erst im Anschluss. Also nicht reingequarkt, sondern die Hörerinnen wollen ja auch mitraten.
Ach so.
Ja.
Oh ja, Schweine.
Genau. Und an deinem Geburtstag, wie gesagt, Platz 12 in Deutschland. Und der Jens wird sich über diesen Song freuen. So, reicht Jens. Also ich weiß, Dave hat es schon erkannt, aber Jens hängt wieder hinterher.
Ja, das ist wieder aus dem Film. Das ist so Danger Zone.
Von?
Halt Danger Zone aus.
Von?
Dave, erzähle von...
Müsste Kenny Loggins sein, ne?
Kenny Loggins.
Ja.
Und Top Gun.
Ja, genau. Hätte ich jetzt auch noch gesagt, Top Gun.
Mit Tom Cruise.
Highway to the Danger Zone. Ja, das ist immer noch, das ist ein geiler Song.
Kenny Loggins, super Songwriter. Hat ja auch für Beverly Hills Cop was gemacht und so. Das ist schon geil.
Was für Songs hat er noch gemacht, Kenny Loggins? Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Na, Footloose, oder?
Footloose und was noch?
Reicht mir auch. Also die beiden Lieder reichen. Also ich bin nicht so der totale Kenny Loggins Fan. Also
ja,
alles
muss gut. Man ja nicht sein, aber ist trotzdem gut.
Welcome to Heartlight.
Sehr schön.
Keine Ahnung. Gut. Hey, jetzt kommen wir mal wieder zu dir.
Das war's jetzt schon, oder was?
Wann, das war's. Das war so Soundquiz. Hier, wann könnten, du bist ja unterwegs, wann können dich unsere Zuhörer mal live sehen auf der Bühne, bei irgendwelchen Festivals, bei irgendwelchen Sachen, wo du auf der Bühne performst, außer natürlich beim Wrestling, immer bei ERW und bei TAW.
Und als, Catch Factory.
Und Catch Factory als Ringsprecher. Mhm. Wann können wir dich im musikalischen Sinne online oder beziehungsweise auf der Bühne jetzt, wir haben im Februar, hast du schon irgendwelche Termine für dieses Jahr?
Das Ding ist halt, ich bin gerade in so einer Zwischenphase, wo ich viel geplant ist, aber ich noch nichts erzählen darf oder kann. Also ich mache wieder Musik in der Band. Die Band gibt es auch schon sehr lange. Wir schreiben gerade ein Album und die erste Single ist geplant vorm Sommer. Und nach dem Single-Release veröffentliche ich noch mein erstes Buch. Und da wird es dann auch eine kleine Lesetour geben wahrscheinlich. Ja, aber dazu kann ich leider nicht viel sagen. Also am besten.
Könntest du uns hören, wenn einen kleinen Teaser irgendwas zu dem Live-Auftritt? Zumindest die Region und den Monat.
Also ich kann sagen, ich werde ja dieses Jahr 40. Ne? Und ihr wisst ja auch das Datum, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, wann das ist. Und dazu wird es in Leipzig ein Konzert geben, was ich selber veranstalte und natürlich auch selber auftreten möchte.
Jens, wollen wir da hingehen?
Aber im Moshpit ein paar Windmühlen verteilen.
Jens, ja. Da gehen wir hin.
Ja, dich möchte ich im Moshpit sehen. Ja. Ja, oder Stage Diving. Dann nehme ich Dave mit und dann kannst du mir noch hier deine Skills zeigen hier von deiner kurzen Wrestler-Karriere. Ne? Wo sie sich dann ausgemustert haben und gesagt, nee, alte Leute brauchen nicht mehr. Ne?
Herzblatt, kurz. Ja. Du hast gar keine Ahnung. Gut.
Ist ja auch nicht mehr Teil.
Genau.
Ja.
Ich bin da raus.
Ja, ich weiß.
Gut. Lieber Dave, also, wir haben ja jetzt über viele, viele, viele Sachen geredet.
Folgt mir auf Instagram.
Genau.
Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Alle, die was mehr wissen wollen, können natürlich logischerweise auch dem lieben Dave folgen und dein Instagram-Profil.
Findet ihr in der Description dieser Folge, steht es unten drin, der Link zu deinem Instagram-Profil.
@DaveGrunewald, also so schwer ist es nicht.
Genau. Ansonsten, lieber Dave, vielen, vielen Dank, dass du es aus Leipzig hierher geschafft hast, dass wir uns hier getroffen haben, dass du mit uns so ausführlich gesprochen hast und dass du uns auch mal in eine andere Musikrichtung oder ein anderes Kulturgut der Musik oder ein anderes Genre mal eingeführt hast und uns da ein bisschen was erzählt hast und es nahegebracht hast. Ich hoffe natürlich, ihr Zuhörer konntet da auch ein bisschen was mitnehmen, habt vielleicht Interesse an der Musikrichtung gefunden und wenn man sich einfach mal bei Spotify ein Album anhört oder da gibt es ja bestimmt auch irgendwelche Playlists, wo diese Musikrichte sozusagen aus verschiedenen Ecken zusammengepackt ist, wo verschiedene Bands drin sind, irgendwelche Playlists gibt es garantiert. Hört es euch gerne mal an.
Super Power Pack.
Super Party Powerpack.
Ja, so rum war das.
Genau. So.
Ja, man kann ja auch einfach bei Spotify entweder meinen Namen eingeben oder wenn man Musik mal hören will, wo ich Teil war, oder halt einfach Metalcore eingeben. Da gibt es 1000 Playlisten. Spotify ist ja da sehr. Oder halt andere Plattformen, die ein bisschen besser sind.
Genau. So, jetzt fange ich wieder an. Nee, das lasse ich alles weg.
Du hörst jetzt auf.
Dave, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Und ansonsten viel Erfolg für die Zukunft, auch für das, was jetzt geplant ist, was du uns gerade gesagt hast. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder in Dresden bei der Wrestling-Veranstaltung und von meiner Seite, der Jens wird sich auch noch verabschieden. Letztes Wort natürlich wie immer für unseren Gast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Ja, auch nochmal von mir. Herzlichen Dank. Schade, dass du ihm nicht aus dem Auge gehauen hast, aber
das können wir jetzt noch im
wir brauchen ja noch einen Teaser für diese Folge. Ne? Und wenn er dann ein bisschen blöd aussieht, mein Gegenüber, dann ist es halt so. Ne? Also Dave, danke nochmal. Ich fand es auch sehr lustig, interessant und schön, dass wir uns mal auch kurzzeitig verbrüdern konnten gegenüber Marcel bei gewissen Geschichten.
Meinst du wegen seinem schlechten Musikgeschmack oder?
Fällt dir noch ein, diese Band hier, die irgendwie?
Nein.
Nee, mir auch nicht mehr. Naja, gut. Also,
Lametta oder so?
Ja, Lametta irgendwie so. Also, Dave, nochmal schönen Dank. Vielleicht sieht man sich nochmal irgendwo. Und natürlich die letzten Worte sind jetzt an dich gerichtet. Oder du darfst jetzt sie an die Hörer und Hörerinnen richten.
Ja, erstmal richte ich die an euch. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier in eure heiligen Hallen intervenieren durfte.
Winnetou-Höhle.
Okay, Winnetou-Höhle, okay. Habe ich aus dem Off gehört. Dann bin ich der Karl May, hat die geschrieben. Ich muss kurz überlegen. Michael Karl-May, und macht das Buch jetzt zu. Danke, dass ihr das ertragen habt mit den Zweien hier bei meinem Podcast Musikgeschichte. Und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer, was ihr gerade macht. Vielleicht hört ihr auch den Podcast beim Geschlechtsverkehr. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Und ja, Dankeschön, dass ich Gast war. Und folgt mir, wenn ihr weiterhin gute Musik hören wollt.